Herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin Niklas, euer wunderbarer Moderator und ich habe heute einen ganz, ganz besonderen Gast bei mir heute hier auf der Couch sitzen und ich freue mich sehr, dass er da ist. Es ist Dr. Andreas Püskens, den ich heute einfach mit Andi ansprechen werde, weil Andi und ich kennen uns schon eine ganze Weile und ich wollte schon auch eine ganze Weile in diesem Podcast Wissenschaftler mal einladen und Andi ist jetzt der Erste, der hier auf der Couch sitzt und passenderweise ist Andi Immunologe. Und das sind gerade das große Thema in allen News. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Covid-19, der Coronavirus, der gerade rumgeht. Es ist mega wichtig, dass gerade so viel darüber geredet wird. Ich finde es sehr, sehr essentiell, dass da wirklich klar ist, was los ist und worum es geht. Aber ich glaube, es gibt auch super viel, es gibt fast schon zu viel Informationen da draußen und ich finde es sehr anstrengend. Deswegen wird es heute nicht nur um diesen Virus gehen. Heute geht es grundsätzlich eigentlich um das Thema Infektionskrankheiten und auch wie Andi seinen Weg dahin gefunden hat, was das für ein Werdegang war, wie das Studium so abgelaufen ist, was ihn dabei motiviert hat, was ihn dabei bei der Stange gehalten hat. Wir hatten jetzt in diesem Podcast sehr viele kreativ schaffende Influencer, YouTuber, Musiker und jetzt auch mal ein Wissenschaftler, der auch noch...
Heute kommt ein Defluencer.
Heute ein Defluencer, oh ja. Sehr nicht schlecht. Auf jeden Fall begrüße ich ganz herzlich an meiner Seite Andi. Hallo, wie geht es dir?
Hi, gut. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, kein Problem. Schön, dass du es schaffst, wirklich. Ja. Ich bin super hyped, dass wir heute darüber sprechen können. Und ich glaube, wir fangen einfach mal an, um mal so ein paar Definitionssachen irgendwie zu klären, weil du bist Immunologe.
Genau.
Was genau heißt das, Immunologe zu sein? Also, was ist das für eine Definition? Was ist das für eine Wissenschaft? Wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, also die Immunologie ist eine Teildisziplin der Biologie. Also im Prinzip bin ich auch immer noch Biologe, aber eben mit dem Fokus auf Immunologie. Und ja, und sich die Immunologie mit beschäftigt, ist eben das Immunsystem. Und das ist halt eben quasi euer Abwehrsystem im Körper. Also es schützt euch vor Infektionskrankheiten, es schützt euch aber auch vor Krebs. Und generell, dass ihr halt eben nicht krank werdet. Und das ist das Immunsystem und damit beschäftigt sich die Immunologie.
Wahnsinnig, also ich finde das ein wahnsinnig interessantes Ding, weil man hört immer so viel über das Immunsystem und ist immer so, ja, aber das regelt mein Immunsystem schon irgendwie. Ich finde es ein wahnsinnig komplexes Ding, was da gerade in uns abläuft.
Es ist extrem komplex und auch weil, naja, ihr kennt das Herz, das ist ein System in dem Sinne oder euer Gehirn, aber das Immunsystem ist ja nicht so ein Organ, auf das man so zeigen kann. Also es gibt Teile, die zum Immunsystem gehören, wie die Lymphknoten oder auch sogar die Haut. Das ist im Prinzip die erste Schutzbarriere, also ist sie auch ein Teil des Immunsystems. Aber es ist nicht so ein Organ, auf das man zeigen kann, sagen, oh, das ist mir aber hier das Immunsystem tut weh. Das ist im Prinzip in eurem ganzen Körper wie so eine Art, ja, Schutzsystem und ja, vielleicht können wir da später noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Also es ist sehr, sehr komplex. Ja,
ich denke mal auf die Details und auf die ganzen wissenschaftlichen Einzelheiten, da werden wir auf jeden Fall drauf zu sprechen kommen. Gerade interessant, es sind super viele Virologen überall im Fernsehen und im Podcast und sonst was. Also Virologen sind Leute, die sich dann speziell mit Viren beschäftigen.
Genau.
Also wie muss ich mir da, oder wie ist da so der Unterschied zu dem, was du gelernt hast und du machst?
Genau, also hier muss man so ein bisschen unterscheiden, dass es eben verschiedene Mikroorganismen eben gibt. Und wie ihr das oft in den Medien vielleicht auch hört, ist dann so, da wird dann gesagt, das Virus. Aber vielleicht ist es manchmal gar kein Virus. Also im Prinzip, ich habe das Gefühl, oft Viren stehen dafür alles, was klein ist, was euch krank machen kann. Das ist dann in dem Sinne auch gar nicht schlimm, dass man Viren sagt. Aber wenn man dann eben versucht, dann irgendwie eine Behandlung zu finden, dann ist schon ein Unterschied, ob euch ein Bakterium infiziert, ein Virus infiziert, ein Pilz euch infiziert oder ein einzelliger Parasit vielleicht. Da ist dann schon ein Unterschied. Wenn ihr sicher gehen wollt, sagt ihr einfach Pathogen. Das ist im Prinzip ein Mikroorganismus, der euch krank machen kann. Genau, und Virologen sind eben die Wissenschaftler, die sich gerade mit Viren eben beschäftigen. Und natürlich durch jetzt Covid-19 sind die eben natürlich sehr, sehr gefragt. Gleichzeitig würdest du jetzt aber zum Beispiel einen Immunologen fragen, wenn es darum geht, hey, wie reagiert denn der Körper auf die Infektion zum Beispiel? Mhm. Darum geht es dann wieder mehr um dich, um dein Immunsystem. Und das wäre jetzt zum Beispiel wieder eine Frage für einen Immunologen. Und naja, also alle arbeiten im Prinzip zusammen. Also es ist, du kannst als Mediziner an das Thema rankommen. Du kannst aber auch als Wissenschaftler an das Thema rankommen. Wir haben auch viele Biotechnologen, die erfinden dann irgendwelche Geräte oder Diagnostik-Sachen. Und genau, also eigentlich arbeiten alle dann auf ein Ziel hin. Und es ist immer so ein bisschen die Frage, wo du herkommst, aus welcher Ecke. Aber oft machen auch viele das Gleiche.
Ja. Okay. Also es überschneidet sich ein bisschen, aber total, jeder hat da sein eigenes Fachgebiet.
Jeder hat so seine Expertise und seinen Favorite Bug so ein bisschen, so was so sein... sein Lieblingsmonster ist, an dem er gerade forscht, genau.
Ja. Ja, okay, verständlich, okay. Und du bist jetzt quasi ein relativ frisch gebackener Doktor, also du bist jetzt, letztes Jahr hast du erzählt gehabt, bist du quasi fertig geworden mit deiner akademischen Laufbahn, zumindest zu der, die dich bis zum Doktor gemacht hat. Wie lange hat das gedauert?
Also insgesamt habe ich jetzt ungefähr 10 Jahre studiert.
Okay, krass. Ich kenne Leute, die haben 10 Jahre studiert und noch keinen Bachelor, deswegen
Respekt. Ich bin irgendwie dann doch dabei geblieben so.
Ja.
Genau, und die Doktorarbeit jetzt selber hat bei mir 5 Jahre gedauert. Mhm. Also es gibt Leute, die nach 3 Jahren fertig sind. Das war auch mal der Plan, dass ich nach 3,5 Jahren spätestens fertig bin, weil es hieß dann ist kein Geld mehr da. Ja, irgendwie war dann doch noch Geld da und ich wollte dann auch irgendwie nicht aufhören. Und andere machen 8 Jahre ihren Doktor. Also es ist ganz, ganz unterschiedlich. Und das hängt sehr vom Projekt ab. Es hängt auch sehr vom Pathogen ab, an dem man forscht. Viren sind eine schnelle Sache. Bakterien dauern ein bisschen länger. Also ja.
Okay. Und wie war dieser Weg grundsätzlich dahin? Also wie bist du, was hast du jetzt im Doktor behandelt und was war das für eine Reise für dich dahin, überhaupt dahin zu kommen?
Also um überhaupt jetzt zum Doktor erstmal zu kommen, also ich habe natürlich einen Bachelor gemacht in Biologie in Düsseldorf damals, also auch in deiner Ecke, da
wo in der Hood.
Und da habe ich dann aber relativ schnell gemerkt, dass so die allgemeine Biologie, also das ist dann sehr allgemein, es geht dann auch um Pflanzen natürlich, Hormone bei Pflanzen, all solche sind super interessant, aber ich habe so gemerkt, das ist irgendwie nicht so meins. Und ich hatte, ich glaube, das habe ich dir schon mal erzählt irgendwann beim Bier, ich hatte so einen Schlüsselmoment in den Alpen. Da war ich auf einer Exkursion, das ist im Prinzip ein Ausflug mit Wissenschaftlern. Da haben wir versucht zu bestimmen, irgendwelche Pflanzen zu bestimmen, Bienen zu bestimmen. Und dann haben wir irgendwie eine Hummel auf 2000, ich weiß nicht mehr, wie hoch es war, auf jeden Fall auf einer Höhe gefunden, an der die nicht mehr da sein dürfte. Und alle sind voll ausgerastet und meinten so, voll geil. Und ich stand da nur und dachte so, okay, es ist jetzt krass so. Und also es ist total wichtig natürlich auch so eine Forschung, aber ich habe einfach gemerkt, okay, das ist nicht meins.
Und okay, dir war es egal in dem Moment, dass diese Hummel da rumgeschwirrt ist.
Ja, ich war einfach so, alle haben Party gemacht und ich war so, oh fuck, ich muss mein Leben überdenken, weil es mich halt eben nicht so gekickt hat. Und genau, und dann habe ich aber gefragt, okay, was könnte ich machen? Biologie ist ja schon cool und was mich immer interessiert hat, waren halt irgendwie Krankheiten. Was ist, wenn so ein System nicht mehr funktioniert? Und ja, und dann habe ich relativ schnell gemerkt, okay, Krankheiten interessieren mich und dann hatte ich die Möglichkeit mit einem Stipendium vom DAAD nach Australien zu gehen und da zu studieren und da habe ich dann eigentlich auch schon an Infektionskrankheiten geforscht. Das war dann auch schon die Richtung Tuberkulose, Bakterien, Immunsystem. Genau, und da bin ich dann irgendwie, das hat mich gehuckt und dann bin ich da dran geblieben und dann im Master bin ich dann zurück nach Berlin, weil irgendwie auswandern wollte ich dann doch nicht nach Australien. Es war super cool, die Zeit, wirklich unvergesslich, aber es hat sich so angefühlt wie auswandern. Ich war noch nicht fertig mit Deutschland so in dem Moment. Und genau, und dann bin ich ja nach Berlin gezogen mit Patrick zusammen, den kennt ihr ja auch von Brillen, Brillen und Bärten, genau. Mit dem habe ich 4 Jahre in der WG gewohnt. Und genau, und da habe ich dann an der Charité angefangen, an HIV geforscht und ja, irgendwie krass. Das hat dann immer weiter, ging es dann zur Doktorarbeit eben am Max-Planck-Institut hier in Berlin, auch auf dem Charité-Mitte-Campus und ja, so bin ich dazu gekommen, genau.
Und wenn man jetzt so eine, wenn man so eine lange, also für mich ist das eine sehr lange akademische Laufbahn, weil ich habe es nie länger als ein Semester durchgehalten. Und du hast aber auch schon durch deine, in den Sachen, wo du geforscht hast, du hast ja an sehr coolen Sachen mitgeforscht. Ne? Also wenn du sagst, du warst irgendwie in Australien, konntest da wirklich auch Dinge sehen und erleben und auch hast viel im Labor auch gemacht in der Zeit. Also du hast auch viel davon mitbekommen. Aber gab es auch Momente, wo du zwischendurch dachtest, so, oh, wie hast du dich motiviert gehalten? Was ist das, was dich daran so gepackt hat weiterhin?
Ja, also ganz ehrlich, ich hatte oft Momente, wo ich gedacht habe, so, boah, ich habe hier keinen Bock mehr. Ja. Also Wissenschaft vor allem ist extrem frustrierend. Jetzt mal keine Illusion. Also 90% von dem, was du im Labor machst, ist für die Tonne. Also du lernst nicht mal was dabei, weil am Ende ist einfach irgendwas schiefgelaufen. Dein Mittel war abgelaufen oder irgendwie was passiert dann auch? Manchmal geht einfach der Kühlschrank kaputt, über Nacht, übers Wochenende und du kommst an und dann dein ganzes Experiment ist dahin und oft bist du einfach nur selber zu doof, um einfach nur zu raffen, was das Problem ist. Und genau, man muss irgendwie eine gewisse Frustrationstoleranz haben. Ich kann dir nicht sagen, warum ich das so lange auch irgendwie durchgezogen habe. Also ich glaube schon, dass das teilweise war, weil ich halt großes Interesse eben daran auch irgendwie hatte und weil ich es auch einfach ein cooles Environment fand. Also du hast halt viele sehr schlaue Leute um dich rum, die auch viel schlauer sind als du selber und ich umgebe mich gerne mit schlaueren Menschen als mir selber. So, das ist halt, du lernst halt viel.
Ja.
Und genau, Australien hat sicherlich auch geholfen und teilweise, weil ich auch einfach gerade nicht wusste, was ich sonst machen sollte. Es war immer so ein bisschen, okay, ich finde jetzt hier raus, was ich im Leben will. Aber solange ich das nicht weiß, mache ich am besten jetzt erstmal das weiter, weil das ist doch auch irgendwie cool. Genau, und jetzt ganz am Ende muss ich sagen, also nach 5 Jahren Doktorarbeit war es dann wirklich die Luft auch für mich raus. Also ganz ehrlich, so und das ist dann ein bisschen tragisch, weil du dann denkst, oh, jetzt habe ich das hier 10 Jahre gemacht und jetzt merke ich doch so, vielleicht möchte ich ja doch was anderes im Leben machen. Also wie gesagt, ich meine, bei dir ist das ja auch so. Du hast viel versucht und jetzt, ja, kann man fast sagen, du lebst den Traum. Du spielst Computer-Games und ja, bist auf allen Channels unterwegs und machst das, was du liebst. Ich weiß aber auch, du hast bestimmt auch Momente. Momente, in denen du denkst, oh Gott, was mache ich hier? Und so ist es bei mir auch. Ich habe Momente, die ich echt liebe, wo ich denke, geil, jetzt hat hier mal was geklappt nach all der Zeit. Und dann gibt es auch einfach wieder Momente, wo ich denke, ey, mache ich hier gerade das Richtige? Ist das nicht irgendwie voll boring gerade und ich komme hier nicht voran? Und
ja, auf jeden Fall von mir größten Respekt, dass du so diesen Weg gegangen bist und das auch so gut durchgezogen hast. Ich finde das mega, mega interessant. Und kommen wir gerne mal so ein bisschen zum Thema. Als wir mal uns vorher unterhalten haben, hast du mir gesagt, das, was dich so an diesem Thema Krankheiten und Immunsystem am meisten flasht, ist, dass es so ein bisschen ist wie Star Wars.
Ja.
Der Satz, der ist mir mega in Erinnerung geblieben. Wie kommt dieser Vergleich in deinem Kopf zustande?
Ich weiß nicht, ob das die beste Analogie ist mit Star Wars, aber sagen wir mal so, das Ganze ist so ein bisschen so ein Kampf, so zwei Welten, also das Gute und das Böse würde ich jetzt nicht sagen, weil aus der Sicht der Pathogene sind wir vielleicht die Bösen, aber einfach so, es gibt so das Imperium, das sind jetzt vielleicht all die ganzen verrückten Viren und Bakterien, die uns krank machen können, und dann gibt es eben die Rebellen, das ist eben unser Immunsystem, die irgendwie so, und du hast all die verschiedenen Charaktere, die du dir vorstellen kannst im Immunsystem. Es gibt Soldatenzellen, es gibt Kommunikationszellen, es gibt Waffenfabriken, und das gleiche gibt es eben auch auf der Pathogenseite.
Werden die also auch so genannt, Waffenfabriken, oder ist das jetzt so eine Abkürzung?
Es gibt eine Killer-T-Zelle, die heißt auch so. Also sie haben natürlich alle ihre Fachbegriffe, die heißen dann zum Beispiel Makrophage, das heißt aber übersetzt der große Fresser. Und die sitzen dann in deiner Lunge und fressen den ganzen Tag, was denen in die Quere kommt, und sind auch richtig gut darin, Bakterien eben einfach und Viruspartikel abzutöten in sich. Ja. Auf der anderen Seite hast du halt eben auch krasse Mechanismen. Das ist im Prinzip wie so ein Arms Race, also quasi so ein Wettrüsten zwischen den Pathogenen und uns. Also der Körper hat Systeme entwickelt, die dir helfen zu überleben. Du musst dir vorstellen, jede Sekunde hier, wie wir hier gerade sitzen, miteinander reden, Viren und Bakterien versuchen, dich ihr neues Zuhause zu machen. Und der einzige Grund, warum du nicht sofort auseinanderfällst, ist, weil du ein Immunsystem hast, was gut funktioniert. Und wir merken es eben nur, wenn unser Immunsystem versagt hat, wenn wir krank sind. Und das ist tatsächlich relativ selten bei den meisten.
Ja.
Und ja, genau, aber Bakterien und Viren haben eben auch Mechanismen entwickelt, um halt, da dann trotzdem irgendwie Fuß zu fassen. Und das fand ich immer so ein bisschen so wie so eine, also wie so ein extrem ausgereiftes, wie nennt man das, Roleplay-Game. So, du hast alle Charaktere irgendwie so, die kommen alle vor und jeder kann irgendwie was Geiles in einem Moment und es geht eigentlich immer nur darum, die Balance in die richtige Richtung zu shiften. So.
Das wäre eigentlich mal eine ganz geile Idee für ein Pen and Paper, dass man einfach mit verschiedenen Rollen in einem Immunsystem spielt.
Dramatische Geschichten in deinem Körper gerade. Man muss es nur, glaube ich, sexier verkaufen. Ich glaube, die Wissenschaft verkauft es den Menschen nicht so sexy.
Aber ich habe das Gefühl, dass verschiedene Wissenschaften das verschieden gut können. Zum Beispiel die Astrophysik kann das sehr
mega.
Cool, so das
total.
Schwarze Loch, Event Horizon, allein diese Worte, wenn man die hört, ist man so, wow, ich möchte einfach mein ganzes Leben lang wissen, was ihr tut.
Physiker haben auch einen geilen Humor, muss man dazu sagen. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, es ist einfach witzig und die kriegen es cool hin, ja.
Ja, aber ich finde generell das, was ich von dir bisher mitbekommen habe und die Einblicke, die du mir bisher gewähren konntest, auch immer super interessant und also mega, mega cool, da was von mitzubekommen.
Es ändert sich auch total. Also ich würde jetzt auch sagen, es gibt immer mehr auch Lebenswissenschaftler, die das cool rüberbringen. Du kennst ja, du machst ja Poetry Slam?
Ja, nee, Comedy.
Stand-up genau, Comedy. Ja, genau. Es gibt ja zum Beispiel Science Slams jetzt viel. Das gab es einfach vor 5 Jahren noch gar nicht.
Ist das wie ein Poetry Slam mit Wissenschaft?
Papers, das ist ein oder? Poetry Slam mit Wissenschaft und im besten Fall machst du es auch witzig. Und Leute stellen quasi ihre Forschungsfrage, ihr Forschungsprojekt vor, in einer witzigen Art und Weise, dass es Laien verstehen können. Also Leute, die jetzt nicht Naturwissenschaften studieren. Und das funktioniert total gut. Also das finden die Leute lustig, entertaining, und genauso wie jetzt hier so Poetry Slammer und Stand-Up-Comedy in Berlin boomt auch tatsächlich diese Science-Slam-Community total krass.
Das muss ich mir mal reinziehen.
Ja. Ich habe es auch noch nicht gemacht. Ich wollte es jetzt vielleicht mal wagen. Ich weiß nicht, ob ich das gut kann, aber ja, ey.
Go for it.
Super gut, ja, ich kann es mal versuchen.
Okay, auf jeden Fall, lass uns mal zur Ausgangsfrage, wie bekämpft man Infektionskrankheiten so ein wenig zurückkehren. Ich habe das Gefühl, wir haben jetzt schon mal so ein bisschen so deine akademische Laufbahn uns angeschaut und werden auch immer wieder hin zurückkehren. Ja, erstmal Infektionskrankheiten, was ist das? Also die werden ausgelöst durch diese Pathogene, hast du angesprochen, ja. Durch ja, Viren oder Bakterien oder was auch immer und sind irgendwie unterwegs. Also das, was ich nicht verstehe bei der ganzen Sache, ist eigentlich, sind das Lebewesen, Bakterien und Viren? Ich meine, irgendwie pflanzen die sich fort oder wollen die mehr existieren? Was will so ein Virus überhaupt? So, was ist mit ihm?
Full Disclaimer. Ist noch eine Diskussion. Also wirklich? Ja, also erstmal die Definition von Leben ist gar nicht so trivial, muss man tatsächlich sagen. Also es gibt immer noch die Frage, was ist denn wirklich Leben? Und jetzt im Fall von Viren, also Bakterien, Pilze, parasitäre Einzeller, solche Mikroben sind Lebewesen. Ja. Mhm. Aber Viren zum Beispiel sind sowas zwischen Leben und Nicht-Leben. Es ist so ein, also manche sagen, okay, die sind auf keinen Fall Lebewesen. Manche sagen, das sind auch Lebewesen, weil sie vermehren sich ja. Also ich kann es jetzt mal versuchen zu erklären. Also was ist Leben? Das eine ist zum Beispiel, Lebewesen vermehren sich. Mhm. Ja. Also Bakterien vermehren sich, indem sie sich teilen. Unsere Zellen teilen sich sowas. Wir pflanzen uns fort. Wir haben einen Stoffwechsel. Also wir erzeugen Energie im Prinzip. Das ist auch ein Charakteristikum von Leben. Und wir sind halt eben ein System, was sich erhält. Also wir wabern nicht einfach nur rum. So, und bei Viren ist es eben so, ja, die vermehren sich auch, wie wir jetzt wieder mal sehen. Aber die können das nicht alleine. Die brauchen dazu einen Wirt. Das ist im Prinzip das, was sie infizieren. Genau gesagt, eine Wirtszelle. Und sie brauchen die Maschinerie der Zelle, um sich eben zu vermehren. Das ist so ein bisschen pseudo.
Die sind abhängig von dieser
genau,
Zelle.
Genau, pseudolebendig. Wenn du dir mal ein Virus anguckst, das hat keine komplexen biochemischen Reaktionen in sich drin. Es ist im Prinzip eine Protein, also Proteinhülle, die nennt man Kapsid. Und da drin ist also genetisches Material. Und manchmal ist da noch eine Hülle drum aus einer Membran, also wie so eine Fettschicht. Ja, und das war's dann auch. Also ist das Leben, ja, schwierig. Sie vermehren sich, aber sie erfüllen nicht alle Kategorien, wo man sagt, okay, das ist jetzt Leben. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Viren und Bakterien zum Beispiel. Viren sind viel, viel kleiner. Und Viren greifen auch tatsächlich Bakterien an. Also es geht nicht immer um uns. Die meisten Viren greifen tatsächlich Bakterien an. Ich hatte dir mal ein Bild geschickt von so einer Bakteriophage.
Ja.
Die sehen wirklich aus wie, also Bakteriophagen.
Ich rufe das Bild direkt mal auf, wo du gerade davon redest.
Also ich habe einmal so ein Modell und einmal das echte Bild, wie es dann wirklich aussieht. Das ist das Modell. Genau, also das sind im Prinzip Viren, die Bakterien angreifen.
Sieht komplett krank aus.
Das ist einfach direkt aus Alien. So, ganz ehrlich, also wir haben hier oben dieses Kapsid eben, der Head. Ja. Da ist die Erbinformation drin. Und dann haben wir diesen Schwanz, also Tail. Und das ist wie so eine Siren, also wie so eine Nadel. Und das Ding, das greift im Prinzip, das erkennt das Bakterium die Oberfläche und injiziert dann diese Nadel in das Bakterium und bringt die Erbinformation eben rein.
Und das ist, also deine Star-Wars-Analogie vom Anfang, die verstehe ich jetzt auf jeden Fall noch mal mehr, weil das sieht halt wirklich aus wie ein Raumschiff.
Zeig mal das echte Bild. So, und so sieht es dann unter dem Elektronenmikroskop aus. So sieht das Ding in Wirklichkeit aus.
Also das ist tatsächlich das echte Bild aus dem Mikroskop.
Genau, so sieht es
aus. Okay, für alle Leute, die uns gerade nur hören, ihr müsst euch einfach vorstellen, da ist ein Raumschiff unterwegs und es will euch krank machen.
Genau.
Die Zusammenfassung. Genau.
Ja, und tatsächlich sind diese Phagen der tödlichste Organismus auf der Welt. Aber...
Und das ist jetzt, ist das ein Virus? Ist das ein... Was
das ist ein Virus.
Das ist ein Virus, genau. Und der macht sein Ding.
Der macht sein Ding. Viele Viren kommen auch im Meer vor. Ich muss jetzt gerade noch sagen, der tödlichste Organismus, wenn man das so will, auf der Welt. Ja, aber es greift uns Menschen nicht an. Es lässt uns in Ruhe. Wir sind zu verschieden. Es greift Bakterien an. Und genau.
Okay. Also grundsätzlich handelt es sich bei diesen, also ist nicht ganz geklärt, was alles das ist. Viren sind aktuell, so wie wir gerade reden, keine Lebewesen, wie man es zumindest anerkennt.
Genau.
Aber es hat trotzdem irgendwie, weil das habe ich nie dabei verstanden, es ist kein Lebewesen, aber es hat trotzdem den Willen, sich zu vermehren.
Genau, also ja, genau. Also es ist im Prinzip eine Art Kollektiv von Molekülen, das den Drang dazu hat, sich zu vermehren. Das gleiche haben wir auch bei reinen Proteinen. Also nicht mal nur also genetisches Material, sondern es gibt es auch mit reinen Proteinen. Das habt ihr vielleicht mal gehört, die heißen Prionen. Das sind im Prinzip ja auch Proteine, die andere Proteine dann falten anders und das führt dann eben zu Krankheiten wie vermutlich Alzheimer oder Creutzfeldt-Jakob, solche Sachen. Also das gibt's alles, ja.
Okay, wir komm mal so ein bisschen, da hättest du vielleicht, also mal so, um mal auf Viren und auf Infektionskrankheiten zu kommen. Wir haben eben gerade diese krasse Virusinfektion, ja, die um die Welt geht, die unfassbar schnell sich auch ausbreitet und auch ein exponentielles Wachstum teilweise aufweist. Ja. Und das Ganze kommt vom Tier, so zumindest aktueller der Stand, wahrscheinlich von einem Wildtiermarkt oder sowas, ja, irgendwo da in China. Wie kann sowas vom Tier aufs Menschen, auf den Menschen überspringen? Gibt es da, also die entstehen beim Tier und kommen, ja, dann irgendwie durch den engen Kontakt auf den Menschen oder wie läuft das dann ab?
Genau, also springen ist, ja, kann man so sagen, springt drüber. Also es springt nicht drüber, sondern es hat halt was mit Kontakt zu tun. Also es ist so, das Ganze nennt man Zoonose oder eben Spillover. Das ist im Prinzip, wenn, du musst dir vorstellen, jedes Tier, jede Pflanze, jeder, auch wir Menschen haben irgendwelche Viren, die in uns drin sind. Hm. Und eigentlich sind Viren sehr spezifisch auf den Wirt, den sie eben befallen. Aber was halt eben passieren kann, ist auch, dass, naja, diese Viren mutieren zum Beispiel auch. Sie verändern sich und es kann im ungünstigsten Fall jetzt in dem Moment dazu kommen, dass eben ein Virus, was eigentlich ein Tier befällt, auf den Menschen übertritt und dabei den Menschen dann krank macht. Hm. Und genau, was jetzt hier der Fall war, ist dann eben, dass man vermutet, dass das halt eben in Wuhan auf so einem Tiermarkt eben passiert ist. Und also in dem Fall streitet man sich immer noch, was ist der eigentliche, das nennt man Reservoir. Also wo kommt das Virus jetzt wirklich her? Wir wissen mehr von anderen ähnlichen Coronaviren wie SARS, hast du vielleicht schon mal gehört, oder MERS. Das war 2002.
Was heißt ähnliche Coronaviren? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ja.
Genau, also Coronaviren ist im Prinzip eine Familie von Viren. Könnt ihr euch vorstellen? Die kommen einfach nur in ganz verschiedenen Flavors. So. Hm. Und Coronaviren in der Regel sind tatsächlich Viren, die zum Beispiel auch die ganz normale Erkältung hervorrufen. Ja? Und in jedem Vogel, jedes Säugetier hat im Prinzip eine Art von Coronavirus in sich. Hm. Aber halt, wie gesagt, es ist halt eine Überfamilie. Hm. Und wenn wir jetzt dann gibt es aber bestimmte Vertreter dieser Familie, die den Menschen in der Vergangenheit sehr krank gemacht haben, die eben zu diesen Pandemien oder Epidemien halt eben geführt haben. Und das war einmal halt SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus und MERS gibt es dann noch. Und jetzt haben wir eben diesen Novel Coronavirus oder SARS-CoV-2 wird er genannt. Und ja, genau. Und das sind eben dann die dich extrem krank machen können.
Und warum war es bisher, also jede Krankheit, die ich mitbekommen habe oder diese Vogelgrippen oder was auch immer irgendwie so rumgegangen sind in den letzten Jahrzehnten, die hatten nie so einen Verlauf wie das Virus jetzt. Also wieso haben wir jetzt so einen Ausnahmezustand das erste Mal so krass?
Ja, also was du jetzt gerade angesprochen hast, die Vogelgrippe zum Beispiel, das ist Influenza. Im Prinzip also Grippeviren. Und da unterscheidet man auch zwei Typen. Das eine ist halt diese saisonale Grippe, die wir so bekommen, die jedes Jahr wieder da ist, wo man jedes Jahr sich auch wieder impfen lässt zum Beispiel. Und das andere sind halt diese Pandemic Flu, also quasi diese Ausbruchssituation. Und das sind dann eben genauso wie jetzt beim Coronavirus eben Viren, Influenza-Viren, die vom Tier meistens kommen, also Vogelgrippe, Schweinegrippe. Ich würde nicht sagen, dass die nicht sich auch so ähnlich ausbreiten wie jetzt das Coronavirus. Es ist so, dass natürlich jetzt das Coronavirus, was jetzt Covid-19 eben verursacht, halt eben schon extremer ist als die Grippen, die wir so hatten. Aber zum Beispiel die spanische Grippe zur Zeit des Ersten Weltkriegs oder nach dem Ersten Weltkrieg hat ganz viele Menschen dahingerafft. Und da war es dann eben auch so. Und es ging halt auch um die Welt. Also es ist immer so ein bisschen es gab schon auch andere Pandemien. Also es gab jetzt nicht nur das jetzt.
Okay. Ja. Wir haben, glaube ich, schon so ein bisschen so die großen Player bisher so ein bisschen etabliert. Ich sag mal, wir haben ein bisschen über das Immunsystem geredet, wir haben ein bisschen jetzt über Viren an sich geredet und vor allem das Virus, was uns jetzt gerade ein bisschen beschäftigt hält. Was passiert, wenn man sich infiziert? Also wie läuft es ab, wenn so ein Virus in das System reinkommt oder angenommen, wir wollen es jetzt nicht raufbeschwören, aber wir haben jetzt hier unseren Sicherheitsabstand eingehalten,
genau,
zumindest.
Social Distancing,
also
ist strong.
Unser Social Distancing Game läuft auf jeden Fall ganz gut. Aber was passiert, wenn irgendwer bringt den Virus mit, er niest oder was auch immer? Wie muss ich mir das vorstellen? Wie kommt dieses Virus in mein System und was passiert dann?
Ja, lass es doch mal am Beispiel von dem neuen Coronavirus jetzt machen. Also ja. Genau, also was im Prinzip passiert, du hast Kontakt mit einer Person, die krank ist, die infiziert ist und die das auch überträgt in dem Moment und sagen wir mal, jemand hustet dich direkt an und ja, die Viren kommen in den Körper im Prinzip rein und reisen dann tiefer in den Körper. So. Und was dieses Coronavirus jetzt eben angreift, sind Organe wie der, dein Darm im Prinzip, die Milz, aber auch die Lunge. Genau, das sind also die, wo es halt wirklich extreme Effekte halt eben hat. Und du musst dir vorstellen, deine Lunge ist ausgelegt mit Zellen, die wie so eine Barriere bilden. Die nennt man Epithelzellen. Das sind im Prinzip die, die kleiden so deine Lunge aus. Die sind eine Barriere. Und diese Zellen werden infiziert von dem Virus. Und das passiert über einen ganz speziellen Rezeptor auf diesen Zellen. Der heißt ACE2. Und das Virus erkennt im Prinzip diesen Rezeptor und kann dann sein genetisches Material in die Zelle einbringen. Und die Zelle merkt das erstmal nicht. Und was die Zelle dann aber macht, ist im Prinzip, sie wird dann quasi wie gekapert. Sie baut mit ihren eigenen Ressourcen Viren zusammen. Und das geht so weit, dass die Zelle irgendwann voll ist mit Viren, weil die sich halt eben replizieren. Und das geht so weit, dass die Zelle dann irgendwann quasi sagt, oh, jetzt aber Selbstzerstörung. Und dann schmilzt die Zelle quasi dahin und ganz, ganz viele Viruspartikel werden frei und infizieren neue Zellen. Und das passiert dann so, der Höhepunkt ist dann so nach 10 Tagen, dann in deiner Lunge ganz viel infiziert. Jetzt nehmen wir mal die Lunge als Beispiel. Genau, und dann, das wäre jetzt eigentlich gar kein Problem. Also bisher ist der Schaden des Virus eigentlich gar nicht so groß. Ja. Und jetzt wird das richtige Biest unleashed und das ist dein Immunsystem, was dann nämlich kommt und ey, hier ist was los. Und die ganzen Player, von denen wir gerade gesprochen haben, kommen dann eben an zum Infektionsherd und wollen das bekämpfen. Und in diesem Fall kommt es dann eben dazu, dass eben auch Immunzellen sich infizieren und dann relativ verwirrt sind. Und was die tun, ist im Prinzip, Immunzellen kommunizieren über bestimmte Botenstoffe, die nennt man Zytokine. Das sind im Prinzip kleine Moleküle, die quasi so reden Zellen miteinander eben. Und ja, das Immunsystem reagiert quasi am Ende über. Also es aktiviert einen Gegenangriff, der viel zu stark ist im Prinzip für diese Infektion. Und es werden immer mehr Immunzellen reingeholt. Es gibt immer größeren Battleground so. Und Immunzellen sind da ganz speziell gefährlich. Das sind einmal Neutrophile. Das sind Zellen, die sind im Prinzip solche Berserker. Die sind randvoll mit Biowaffen im Prinzip und die lassen die geben die raus und die töten nicht nur die Viren ab, die töten auch gesunde Zellen ab. Und dann gibt's noch die Killer-T-Zellen. Das sind eben Zellen, die sehr gut darin sind, infizierte Zellen zu erkennen und dann zu sagen, okay, du musst sterben, du musst sterben, du musst sterben oder gehst in Suizid. Die sind dann aber auch so durcheinander, dass sie halt eben auch gesundes Gewebe kaputt machen. Und so kommt es dann eben dazu, dass dein Immunsystem, deine Lunge, deine Organe kaputt macht. Und das kann im schlimmsten Fall dazu führen, dass du echt dauerhafte Schäden in der Lunge hast. Also quasi wie so Narbengewebe. Aber in der Regel wird das Immunsystem, kriegt das hin. Das Immunsystem macht die Infektion, dass sie geht. Und das ist eben in 80% der Fälle so. Also im Prinzip, die haben milde Symptome, die Leute, habt ihr wahrscheinlich auch gehört. Also milde Symptome. Und das Immunsystem unterbindet die Virusinfektion, tötet Viren ab und räumt dann noch das Schlachtfeld auf. Und dann bist du wieder gesund nach 14 Tagen.
Okay.
Und dann gibt's eben die Fälle in den wenigen, es sind ja, also zahlentechnisch sind es nicht weniger, aber prozentual weniger Fälle mit schweren Symptomen. Und da kommt's dann eben dazu, dass diese Epithelzellen und diese ganzen Zellen so sehr geschädigt sind, dass deine Lunge extrem anfällig ist für weitere Infektionen. Zum Beispiel von Bakterien, die normalerweise gar kein Problem für dich dargestellt hätten. Jetzt machen die dich krank. Und was du dann bekommst, ist im Prinzip eine Pneumonie, also eine Lungenentzündung. Und dein Immunsystem hat schon lange gekämpft und ist jetzt einfach sehr geschwächt. Und das ist der Moment, in dem so viele Bakterien in deinem Körper sind, die sich dann replizieren. Und das ist das, was die Leute dann wirklich, wirklich krank macht und lebensgefährlich ist am Ende.
Okay, also es ist letzten Endes, das Virus ist im Grunde der erste Faktor, wo das Immunsystem anfängt zu kämpfen.
Ja.
Und der Kampf des Immunsystems, der äußert sich dann schon durch irgendwelche Symptome, also durch Husten oder durch Fieber oder durch sowas in der Richtung. Verläuft es, also muss ich mir das so vorstellen, dass das quasi dann die Symptome auslöst, dieser innere Kampf des Immunsystems gegen die Krankheit?
Also du hast halt diese Inkubationszeit. Das ist eben die Zeit quasi von Beginn, wo du eine Infektion, also wo du die aufnimmst, bis zu den ersten Symptomen. Das ist die Inkubationszeit. Und die ist dann jetzt im Fall von Covid-19, ist sie dann halt eben irgendwie, also manche sagen 2 bis 5 Tage, bis zu 14 Tagen. Das ist halt auch, man weiß halt auch noch nicht so viel oder man wusste auch noch nicht so viel am Anfang der Epidemie. Und genau, und bis dahin hast du eigentlich relativ wenig Symptome. Und das ist in diesem Fall auch hier das Gefährliche, weil 2002, 2003 hatten wir diesen SARS-Vorfall, diese Epidemie. Und der Grund, warum SARS nicht so gewütet hat, sage ich jetzt mal so, sich so schnell verbreitet hat, ist eben der, die Leute waren am infektiösten, wenn ihre Symptome am größten waren. Das heißt, wenn jemand richtig krank war, konntest du das sehen und hast die Leute isoliert, in Quarantäne gesteckt. Und das hat sehr gut diese Ausbreitung verhindert. Es gibt noch andere Gründe. Man kannte auch das Tierreservoir. Es kam aus irgendwelchen Schleichkatzen. Und man wusste auch, dass Krankenhäuser als Amplifikatoren fungieren. Also, dass man in Krankenhäuser-Szenarien eben so die Patienten machen die Ärzte krank, die Ärzte machen die Patienten krank. Das waren wie so, ja, Herde halt. Das wusste man, weiß man alles hier noch nicht. Genau, und bei jetzt Covid-19 ist eben so, Patienten auch eine asymptomatischen, die können asymptomatisch eben auch Überträger sein. Also
bevor, dass sie keine Symptome haben.
Genau, also und für viele Menschen ist hier halt, auch die Symptome sind sehr gering anscheinend. Also manche Leute denken, ach, ich habe irgendwie schnupfige Nase oder die Birke blüht aber früh dieses Jahr und so. Und das kann dann tatsächlich vielleicht in deinem Fall schon Coronavirus-Infektion sein und du nimmst es einfach so nicht wahr. Und dass die Symptome so mild sind, gehen die Leute auch immer noch raus und machen eben andere Menschen krank.
Genau. Das fand ich auch immer so krass bei diesen ganzen Anweisungen. Also wir hatten vor 2-3 Wochen, hätten wir einen DJ-Gig gehabt oder letztes Wochenende wäre es, glaube ich, gewesen. Und da wurde halt dann auch vorher in die WhatsApp-Gruppe geschrieben von der Party so ungefähr so, ja, wenn ihr euch nicht gut fühlt, dann bleibt halt zu Hause. Aber nach dem aktuellen Informationsstand, den ich habe, heißt es ja, du musst dich nicht mal schlecht fühlen, um ansteckend zu sein. Schwierig. Also es ist alleine schon total kompliziert, die Situation zu sehen.
Also es ist schon so, dass natürlich, wenn jemand die schwersten Symptome hat, auch am ansteckendsten ist. Aber es gibt eben diese Phase, dass du auch schon ansteckend sein kannst, also Virus-Shedding betreibst, während du noch keine krassen Symptome hast. Und was wir von Influenza kennen, ist zum Beispiel, du kannst sogar, wenn du dich schon wieder gut fühlst, im Prinzip noch Viren übertragen. Man weiß es noch nicht ganz genau jetzt hier bei dem Novel Coronavirus, ob das der Fall ist, aber die Gefahr besteht auch.
Wie ernst nimmst du diese Situation? Also als das alles losging, hast du das alles schon so ein bisschen dir gedacht? So, ja, okay, das wird so und so verlaufen? Oder also wie ernst nimmst du die Situation? Oder wie schätzt du das ein, was gerade passiert?
Also nein, ich hätte nicht gedacht, dass das so darauf hinausläuft. Und ich finde, man muss die Situation auf jeden Fall ernst nehmen. Total ernst nehmen, weil das wurde jetzt ja auch schon viel diskutiert so in den Medien. Das ist halt eben dieses, okay, bei den meisten Leuten sind die Symptome relativ mild und die werden nicht in ein Krankenhaus-Setting müssen. Aber eben dadurch, dass es so eine ansteckende Infektion ist, werden halt eben auch viele Menschen krank mit Risikokrankheiten und die dann eben schwer krank und die müssen ins Krankenhaus. Und da ist es dann eben so, dass natürlich, wenn zu viele Menschen gleichzeitig ins Krankenhaus müssen, unser Gesundheitssystem gar nicht darauf vorbereitet ist. Und das ist dann der Moment, wo viele Leute eben sterben. Also man sieht das auch, dass Todesfälle halt eben auch krass mit so einer Krankenhausinfrastruktur korrelieren. Also zum Beispiel im Iran ist ganz krass, weil halt eben da die Infrastruktur nicht so gut ist, wie jetzt in Deutschland zum Beispiel. Und das ist halt eben das, was man versucht, dass man versucht halt eben dieses flatten the curve halt eben, dass man versucht langsam die Infektion fortschreiten zu lassen, dass eben die Leute nach und nach ins Krankenhaus können und dann eben wieder Betten frei sind für die Nächsten. Ich glaube, es war gar nicht deine Frage.
Das war schon ziemlich in die richtige Richtung. Also wie du es ernst nimmst.
Also Panik muss keiner haben. Meiner Meinung nach, also na gut, das ist jetzt auch wieder, wenn man eine Risikogruppe ist und jetzt irgendwie, also nein, Panik hilft nie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so jetzt ist genau die Zeit, wo man irgendwie im kühlen Kopf rational daran geht. Und ich finde, das wird auch hauptsächlich getan. Ja. Man sieht natürlich viele negative Beispiele. Leute horden das Klopapier. Leute, ihr könnt auch duschen im Notfall. Ich verstehe ja, Leute haben Angst. Das ist eine ungewohnte Situation. Und auch gerade Medien müssen echt gucken, was sie den Leuten mit auf den Weg geben und dürfen keine Panik machen. Und ich finde, es besteht kein Grund zur Panik, aber den Respekt sollte man haben. Und ich finde es ganz toll, wenn alle zu Hause sind. Und genau.
Ich würde auch mal an der Stelle dann direkt zum Thema, wie geht man mit solchen Infektionskrankheiten um und wie macht man das, weil du hast auch selber an HIV und Tuberkulose in deinen Studiengängen geforscht und warst da auch im Labor. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich, also das ist das, was, glaube ich, auch viele Leute sich fragen, wie lange dauert es, um irgendwie eine Heilung auf sowas zu finden? Wie läuft so ein Prozess im Labor ab? Du, wir haben eben schon mal ganz kurz so ein bisschen das Labor selber angesprochen, aber was wird da probiert? Wie geht man an sowas ran? Was sind da so die best used cases? Wie muss ich mir das vorstellen irgendwie?
Also im besten Fall hast du eine Fragestellung, die du irgendwie beantworten willst. Und du stellst dir halt Fragen. Ja? Also zum Beispiel jetzt in meiner Doktorarbeit ging es halt eben darum, ging es um ein spezielles Molekül in einer Zelle und die Frage, hey, wenn wir das irgendwie mit Medikamenten modifizieren, kann das irgendwie bei einer Infektion helfen? Und das ist natürlich jetzt erstmal so eine ganz abstrakte Frage. Und dann gehst du eben hin und machst Experimente im Labor und versuchst eben zu zeigen, hey, ist das denn möglich? Und du denkst dir Experimente aus, weil in der Wissenschaft müssen wir natürlich, also das ist eigentlich das Schöne an der Wissenschaft ist, dass die beruht nicht auf dem Bauchgefühl, ja, die beruht halt eben darauf, dass wir Sachen testen können, experimentell testen können. Genau, und wie das jetzt konkret aussah zum Beispiel, also jetzt im Fall von der Tuberkulose, an der ich geforscht habe, dann lässt man zum Beispiel die Bakterien, die lässt man dann halt eben in der Kultur wachsen, also im Reagenzglas. Da braucht man dann natürlich spezielle Sicherheitsvorkehrungen, weil die darfst du nicht einfach jetzt in der Armhöhle inkubieren oder so. Die musst du halt wirklich, du musst dich ja selber schützen. Und je gefährlicher eben der Erreger ist, mit dem du arbeitest, musst du dann eben deine Arbeitsweise anpassen. Also es gibt in Deutschland, und das ist auch ziemlich ähnlich zum System in Amerika, ist es halt so, es gibt 4 Sicherheitsstufen, S1 bis S4. Und S1 ist im Prinzip deine normale Arztpraxis und dann geht das so hoch. Und da, wo ich jetzt gearbeitet habe, das war dann S3. Das sind im Prinzip Erreger, die dich ja definitiv krank machen, wenn du dich nicht schützt. Und dann gibt es noch S4, das ist im Prinzip so das, was jetzt auch hier am Robert Koch eben, da gibt es jetzt ein S4-Labor, da gibt es auch nicht so viele auf der Welt. Und da werden eben so ganz seltene Infektionskrankheiten, über die wir noch kommen, was weiß der Forscher, zum Beispiel hämorrhagische Fieberviren, sowas wie Ebola, Marburg, Lassa-Viren.
Wie muss ich mir das vorstellen, jetzt zum Beispiel auch, wenn man an dem Coronavirus, was jetzt gerade rumgeht, forscht, wie wird das gefangen? Also holt man da irgendwie, hat man dann die Laborproben von Leuten im Krankenhaus oder sonst wo oder Blutproben oder was und kann dann sagen, so alles klar, wir nehmen jetzt hier das Virus und packen das hier ins Reagenzglas rein oder wie bekommt man diese Viren überhaupt?
Genau, also Viren sind jetzt nochmal anders als Bakterien, weil die lässt du jetzt nicht einfach in einem Kulturmedium irgendwie wachsen, weil die halt eben das nicht von alleine können. Was du machst, ist im Prinzip, du nimmst Proben von den Patienten, Nasal Swabs, also quasi aus dem Rachenraum oder aus der Nase und die werden dann teilweise in Zellkulturen, also es sind im Prinzip, du nimmst dann quasi diese Lungenzellen vom Menschen, aber die wurden quasi zu einer Art, das nennt man dann Zelllinie gemacht, also die kannst du dann im Labor wachsen lassen, in der Petrischale, diese Zellen und infizierst dann diese Zellen mit dem Virus und darin können die dann auch eben wachsen.
Und wenn jetzt so ein Heilungsprozess ansteht, dass man eben versucht, irgendwie so ein Virus irgendwie zu behandeln oder zu bearbeiten, wie zum Beispiel auch mit dem Coronavirus, was gerade passiert, ist das so ein bisschen Trial and Error? Also kann es sein, dass morgen jemand zufälligerweise über die Lösung stolpert oder ist das wirklich ein Prozess, wo man sagen kann, sicher, das braucht halt einfach ein Jahr, bis wir da wirklich wissen, was da los ist und wie man damit umzugehen hat?
Also definitiv braucht Forschung lange. Es ist so ein schrittweiser Prozess und deswegen ist es auch, wenn Trump sagt heute, wir brauchen ein Vaccine, also einen Impfstoff, ja, it's not gonna happen. So, das wird halt in diesem Jahr wahrscheinlich nicht mehr stattfinden, aber auch hauptsächlich, weil wir das auf Sicherheit testen müssen, auf Effektivität. Einen Impfstoff, einen Kandidaten, der ist relativ schnell generiert inzwischen. So, da kennt man auch schon die Mechanismen jetzt gerade bei Viren, das ist einfach. Ja, genau, also das ist wirklich ein schrittweiser Prozess, aber es gibt verschiedene Ansätze. Zum Beispiel es gibt so Bibliotheken mit verschiedenen Wirkstoffen und du kannst an der Struktur der Moleküle zum Beispiel schon sagen, oh, das könnte ein ganz guter Wirkstoff sein. Da hast du noch kein Experiment im Labor gemacht. Das machen dann Computer, die sagen dann, ah, hier, das Molekül könnte da reinpassen in diese Struktur vom Virus oder vom Bakterium, das könnte ein Mittel sein. Und dann geht man eben ins Labor und macht ein Experiment. Und jetzt mal ein ganz einfaches Experiment. Du hast 2 Pötte, ja, da sind, du hast 3 Pötte, ja, wir brauchen ja auch Kontrollen. Da sind die Zellen drin, die Lungenzellen, die exprimieren diesen Rezeptor S2 und dann schmeißt du da die Viren drauf Und dann gibst du gleichzeitig dein Medikament, von dem du denkst, das könnte jetzt hier helfen. In die andere Probe tust du gar nichts rein. Und in die dritte würdest du im besten Fall was reintun, was schon hilft. Jetzt in dem Moment von SARS-CoV-2 haben wir halt kein Arzneimittel bisher. Genau, und dann guckst du dir die Zellen an verschiedenen Zeiten an und siehst, oh, die, die gar nicht behandelt wurden, die sterben ganz schnell. Und die, wo ich mein mögliches Heilmittel reingegeben habe, die sehen ja noch gut aus. So. Oh, und das ist dann so, ah, okay, vielleicht ist das ja ein ganz gutes Medikament. Und dann musst du halt eben weiter testen, ja.
Okay, also ja. Grundsätzlich behandelt man die so und das ist einfach, also...
Also es war jetzt sehr, sehr vereinfacht. Und das ist also,
ich finde es auch gut, dass du sagst, ein einfaches Experiment. Das ist so, als ob ich das hier zu Hause nachmachen könnte, so mit meinen einfachen Mitteln.
Genau. Vor allem jetzt jeder Virologe haut mir eine runter. Also ich habe jetzt nicht an Viren geforscht in meiner Doktorarbeit, deswegen... Ja. So stelle ich es mir vor jetzt auch.
Ne? Okay. So grundsätzlich zu den Themen, du hattest auch mal was darüber gesprochen, also wenn zum Beispiel Immunsysteme versagen von Leuten, es gibt sowas wie Immunsystemspender oder man kann Immunsysteme, also gibt es diese Möglichkeit irgendwie Immunsysteme zu reparieren?
Ja, also es gibt, also man kennt ja Organspender im Prinzip, dass du halt jemandem ein neues Organ dann halt eben gibst. Und im Fall von Immunsystem ist sowas auch teilweise möglich. Also du kannst zum Beispiel Knochenmark spenden, ja, und das ist halt eben ein Ort, in dem Immunzellen eben auch wachsen, vor allem halt so naive Zellen, die dann später, das hast du vielleicht mal gehört, es gibt Stammzellen, das sind im Prinzip Zellen, die haben sich noch nicht entschieden, was sie werden wollen irgendwann mal. Und,
so wie ich.
Genau, wir sind alles Stammzellen. Das Wunder. Genau, und diese Zellen können dann eben, je nachdem, was gerade gebraucht wird im Körper, entwickeln sie sich eben zu einer Zelle, die zum Beispiel im Auge wichtig ist, einem Neuron oder zu einem Fingernagel oder so. Und solche Zellen, die kannst du dann eben jemandem, der eine Immunschwäche hat, vielleicht einsetzen. Da muss man aber auch eben drauf achten, das habt ihr vielleicht mal gehört, Organe können abgestoßen werden, weil sie eben nicht passen, weil der Körper irgendwie merkt, das ist nicht meins, das gehört mir nicht. Und so ist es auch beim Immunsystem. Oder nehmen wir das Beispiel Bluttransfusion. Es gibt ja Blutgruppen und du kannst nicht einfach jedes Blut jedem geben. Und beim Immunsystem ist es genauso. Es gibt bestimmte Typen, die passen müssen. Und da muss man dann eben auch genau gucken. Und das ist viel, viel seltener als bei Blut. Bei Blut gibt es ja irgendwie A, B und 0. Und beim Immunsystem gibt es halt viel, viel mehr Faktoren, die übereinstimmen müssen. Und deswegen ist das auch so, deswegen gibt es ja diese großen Datenbanken zum Beispiel, dass man dann Speichel abgibt und dann kommt man in so eine Knochenmarkspendekartei. Und das ist dann genau, wenn dann jemand mal Knochenmark braucht, dann scannt man die Kartei durch und guckt dann halt eben, ah, hier ist genau der Spender, der passt. Aber das müssen halt Tausende sein in so einer Kartei.
In der Zeit, in der du jetzt geforscht hast und deine Sachen, also du hast angesprochen, HIV und Tuberkulose waren diese beiden Krankheiten, mit denen du eben auch viel zu tun hattest. Wie war das im Labor für dich? So, was sind das? Wie läuft das ab, wenn man mit so krassen Sachen irgendwie auch so hautnah zu tun hat? Ist das auch selber für dich immer eine Stresssituation? Oder ist da so viel Professionalität bei, dass es eigentlich ziemlich relaxed abläuft? Oder ist es immer auch, ist man da immer auf 180, wenn man in diesen Situationen ist?
Tatsächlich gar nicht, aber ich spreche jetzt auch von mir persönlich. Also bei mir war es immer so, du kriegst eine Ausbildung, ja, und mal mehr und mal weniger, aber es ist halt so, du lernst mit diesen Dingen umzugehen. Und es war ja auch nicht, dass ich bin gerade im dritten Semester und die stellen mich dann in so ein S3-Labor rein. Das wäre definitiv, also dann, wäre auch nicht mehr viel gegangen bei mir, aber du wächst da so langsam in deine Aufgaben irgendwie rein, wie es ja auch mit allem irgendwie ist. Ich meine, mach hier mal so einen Podcast, ne? Ja, ist halt auch, da muss man sich auch dran gewöhnen. Es gibt schon, dass man Situationen hat, wo manche Leute dann irgendwie nervöser waren als andere. Die merken dann aber auch selber schnell, hey, das ist vielleicht nicht die richtige Arbeit für mich. Und es gibt halt verschiedene Arbeiten, die du machen kannst. Vor allem Bioinformatiker. Mega wichtig. Die bestbezahlten Biologen von allen. Jeder will die. Und die sitzen am Computer. Die müssen gar nicht ins Labor, wenn sie nicht wollen. Genau. Und bei mir, das ist dann halt so klassisches Wet Lab. Und das hat mir aber halt immer auch viel Spaß
gemacht. Was heißt Wet Lab?
Also ja, Wet Lab ist im Prinzip genau der Pipettenschwinger. So der so das Fußvolk der Wissenschaft. Nee, also es ist mehr so ein Handwerk. So, ne? Also es ist halt so, du musst halt sehr genau sein. Und ja, das ist schon fast grob im Vergleich zu so einem Bioinformatiker, der dann voll die krassen Modelle irgendwie sich ausdenkt und so. Mir hat das immer am meisten Spaß gemacht und tatsächlich auch so dieses, klar, es gibt Situationen, ja, da fällt da mal was um. Und dann sitzt du da so, okay. Aber irgendwie kicken dann relativ schnell so diese Mechanismen rein, die du halt die ganze Zeit trainiert hast. Mhm. So, also machst dann deine, die Hood, also das ist so eine, da arbeitet man drin, das sieht man auch oft in Filmen, das heißt Laminar Flow Hood. Das ist im Prinzip, um dich zu schützen, das ist wie so ein Luftstrom. Mhm. Aber auch, um das Experiment vor dir zu schützen, weil du willst ja nicht, dass irgendwelche Bakterien von deiner Haut da reinkommen oder so. Genau, und dann fährst du da das Ding runter und hast da dein Desinfektionsmittel und so und du weißt genau, was dann abläuft und ja.
Mhm. Nee. Und gab es auch schon mal Momente im Labor, wo du selber dachtest so, puh, jetzt brauche ich erstmal eine Woche lang Netflix und chill, bis ich hier wieder mich mit der Sache in Verbindung bringen kann, was ja, hier Abgang ist.
Also es gab schon Momente, also ich glaube, ja, zwei, die ich gar nicht erzählen darf wahrscheinlich und einen, das gefährlichste Instrument im Labor ist die Mikrowelle. Nee, tatsächlich, also wir haben Mikrowellen im Labor und habt ihr bestimmt auch mal gesehen, so DNA-Gele, also man macht so Gele, auf denen man dann so Banden sieht, das sieht man dann auch immer, also es ist dann so, weiß ich nicht, unterm UV-Licht sieht man dann irgendwelche Banden und das guckt sich dann der Wissenschaftler an und das sind im Prinzip so Gele, über die das läuft und die setzt man dann selber, wenn das Labor gerade nicht so viel Geld hat, setzt man die selber an, also im Prinzip so Agarose-Gel, das ist dann Wasser mit Agarose und das kommt dann in eine Mikrowelle.
Herkömmliche
Mikrowelle, ja. Okay. Und ja, und das hatten wir einmal in Australien, da war ich mit in so einem kleinen Raum mit einem, der gerade so ein Gel gemacht hat. Und was man lernt relativ früh ist, niemals das Glas zuzuschrauben, wo du dieses Gel drin machst, weil natürlich das fängt an zu kochen, das dehnt sich aus und dieses Glas kann halt platzen. Ja, und der hat es halt irgendwie vergessen, hat das Glas zugeschraubt und in dem Moment super Glück, also ich stand ganz woanders und er war halt an dieser Mikrowelle, hat sich aber gerade umgedreht und jemand macht paf und die Scheibe von dieser Mikrowelle ist einfach raus explodiert quasi und ja, alles voller Glas auf seinem Rücken und ja, das war jetzt so das Gefährlichste in dem Moment, was jetzt so passiert ist. Was auch immer gerne passiert, sind so Zentrifugen. Also eine Zentrifuge ist im Prinzip ein Gerät, was sich ganz schnell dreht. Was dann halt nur passiert, also man muss die quasi austarieren, nennt man das. Das heißt, wenn du auf der einen Seite von dieser Zentrifuge ein Gramm irgendwas hinpackst, musst du es auch genau entgegengesetzt die andere Seite tun, damit die sich eben nicht eine Unwucht bekommt. Ja. Diese Dinger, also vor allem Ultrazentrifugen, drehen sich halt mit so viel Umdrehung, dass dann plötzlich dieses eine Gramm zu 50 Kilo auf der anderen Seite Gewichtsunterschied wird. Und so eine Zentrifuge, es gibt Bilder im Internet, könnt ihr mal googeln, da ist so eine Zentrifuge durch so ein Gebäude quasi mal gegangen und dann durch drei Wände durch und das ist dann wirklich gefährlich. Also das kann dann nur davon kommen, dass du dein Gerät nicht richtig austarierst und dir das ist wie eine Bombe. Also
okay.
Ist jetzt aber nie passiert, da wo ich gearbeitet habe.
Okay.
Genau.
Okay, abgefahren auf jeden Fall, was da alles im Labor irgendwie passieren
kann, was
vorkommt. In der Zeit, in der du jetzt geforscht hast, weil das, was ich häufig irgendwie, wo glaube ich jeder Mensch so ein bisschen drüber nachdenkt, sind so Sachen in Bezug auf Tierversuche, also wie es passiert oder wie zum Beispiel das Leid von einem Tier viele Tausende oder Millionen Menschen irgendwie denen zugutekommen kann. Wie ist da so deine eigene persönliche Verbindung zu Tierversuchen? Hast du das mal gemacht? Musstest du das mal machen? Wie empfindest du das so ein bisschen für dich? Ja. Und was glaubst du ist da, also es ist eine super schwierige moralische Frage natürlich, aber wie gehst du mit dieser Thematik um?
Ja, also das Thema Tierversuche ist auf jeden Fall krasses Thema auch für mich. Auch ein Thema, wo ich teilweise immer noch mir die Frage stellen muss, okay, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich glaube, wie du schon meintest, ich kann keine definitive Antwort geben in dem Sinne, Tierversuche sind gut oder sind schlecht. Man muss das sehr differenziert sehen, glaube ich. Wie du gesagt hast, ich persönlich muss sagen, ich kann es nicht mehr. Also es gab Situationen, wo ich auch in Tierversuche, also es waren dann im Prinzip Mausexperimente und jetzt auch nicht an lebenden Tieren, sondern dann hat man eben, ja, man hat Organe von den Tieren genommen, eben um Experimente zu machen, um Zellen zu isolieren. Ich persönlich habe dann gemerkt, so ich möchte immer weiter weg von Tierversuchen und habe dann am Ende, meine Experimente am Ende waren dann zum Beispiel auch einfach nicht mehr mit Mäusen. Das waren viel Zellkultur, viel chemische Sachen und sowas. Aber so ganz allgemein muss ich sagen, ich glaube, was sehr, sehr wichtig ist, ist zu sehen, so, dass man ganz genau sich fragt, wofür verwenden wir Tierversuche und ist uns das wichtig genug? Wenn wir als Gesellschaft morgen sagen, hey, wir sind okay damit, Medikamente einzunehmen, die zum Beispiel, von denen wir noch nicht wissen, ob sie sicher sind, hey, dann bin ich auch cool damit, zu sagen, dann lasst keine Tierversuche mehr machen, weil wo habe ich das Recht, das Leben eines Tieres, also die Entscheidung, das Leben eines Tieres ist weniger wert als unser Leben, ist so, schwierig zu beantworten. Ja, auf der anderen Seite dürfen wir uns auch keine Illusionen machen. Jeder, wo die Oma gerade oder der Opa vielleicht gerade Krebs hat oder selbst das Insulin, was wir nehmen, das kam früher aus Hundeorganen. Und also das wird ja heute alles schon, also es gibt eine ethische Verantwortung in der Wissenschaft und es wird auch soweit, also alle Wissenschaftler, die ich soweit kennengelernt habe, die sind da auch total hinterher und das sind, das nennt man die drei R's. Das ist quasi refine, reduce and replace. Das sind so Prinzipien und das heißt im Prinzip also replace, hey, musst du hier für das Experiment ein Tier benutzen? Hey, das kann ich doch vielleicht auch in einer Zelllinie machen oder im Reagenzglas oder kann ich vielleicht mit unseren tollen Computerprogrammen jetzt einfach eine Simulation laufen lassen? Mach das auf jeden Fall, anstatt ein Tier zu nehmen. Reduce, also reduzieren. Wie viele Tiere brauche ich für ein Experiment? Das ist nicht so, dass du dir jetzt hier 100 Mäuse nehmen kannst, weil du das willst. Du musst Anträge schreiben, die müssen bewilligt werden. Die werden hier in Berlin von der Lageso bewilligt und das ist viel Arbeit. Tiere sind auch extrem teuer zu halten. Das heißt, es ist auch gar nicht im wirtschaftlichen Interesse, weil Tiere so günstig sind oder man die von der Straße nimmt. Nein, nein, die werden gezüchtet speziell dafür. Das ist extrem teuer. Und dass halt man sich die Frage stellt, hey, reichen denn nicht zum Beispiel, reicht nicht ein Tier? Und kann ich nicht mit dem Tier mehr Experimente machen als nur eins? Und die andere Sache ist halt refine. Das geht halt darum, dass man sagt, den Stress für ein Tier so gering wie möglich zu halten, weil man es einfach nicht... Ich habe aber auch zu wenig Erfahrung jetzt von Tierversuchen, um da so viel zu sagen. Aber genau, also wenn wir als Gesellschaft sagen so, hey, lasst keine Tierversuche mehr machen, dann müssen wir aber auch die Konsequenz tragen, dass Forschung langsamer ist, dass wir halt vielleicht auch jetzt einen Impfstoff nicht vorher auf Sicherheit testen können, weil du kannst nicht erwarten, dass wenn du eine Zelle behandelst mit einem Stoff, im Experiment, in Zellen, ey, ich habe schon super Experimente gemacht, ich würde das aber nicht in den Menschen packen. Weil ein Mensch ist ein sehr komplexes System und das, was am ähnlichsten rankommt, sind dann halt eben Tiere. Und es gibt natürlich bestimmt auch Forschung, die einfach nicht so relevant ist vielleicht und da würde ich dann auch sagen, hey, macht es jetzt hier Sinn, irgendwie einem Tier ein Tier zu opfern dafür, dass wir jetzt irgendwie ein neues Supplement für Bodybuilder haben oder so? Also es gibt auch Gesetze, die das, also das Tierschutzgesetz sagt auch, einem Tier darf nicht grundlos Schaden zugefügt werden und das ist total wichtig. Also das 100%.
Krass. Ja, ich finde es, also es ist ein super schwieriges Thema und auch was du angesprochen hattest von wegen moralisch, wie viel ist ein Tierleben wert oder Menschenleben. Allein das ist ja das Problem, was bei Vegetarismus und Veganismus auch immer noch Streit verursacht, weil es da einfach keine, es gibt da keine klaren Definitionen und keine also wer soll es denn definieren so ungefähr?
Ja.
Dementsprechend, da spielt ganz viel zusammen. Aber deine Ansicht und dein Einblick finde ich mega respektabel und mega interessant. Ich würde gerne nochmal zu der Frage kommen, wie bekämpft man Infektionskrankheiten? Von den Infektionskrankheiten, die die Menschheit so geplagt haben oder aktuell plagen, wie muss ich mir das vorstellen, wie so eine Heilung ablaufen kann? Gibt es da irgendwie Beispiele von Sachen, wo jetzt gesagt wird, gut, das gab es dann irgendwie 40 Jahre und wir haben es jetzt, also ich meine, das ist ja das, was Impfstoffe im Grunde sind. Ne? Das ist ja die Lösung zu einer Krankheit, die uns sonst dahin raffen würde, oder?
Perfektes Beispiel. Also viele Impfstoffe tatsächlich sind dafür ein gutes Beispiel. Zum Beispiel, sagen wir mal so Sachen wie die Masern oder Polio. Das sind Dinge, die haben damals Tausende von Menschen dahin gerafft. Und irgendwann gab es dann eben Impfstoffe, die wir dafür entwickelt haben. Und und das hat eben dazu geführt, dass heutzutage diese Krankheiten, also ich glaube, keiner von uns, also diese Krankheiten sind im Prinzip ausgerottet, im Prinzip. Viele davon, nicht alle, aber manche. Und zum Beispiel jetzt so Masern, vielleicht kennen wir auch einfach niemanden mehr heute, der sich damit angesteckt hat. Und das sind alles so Sachen aus der Vergangenheit. Und da kommen wir auch zum Thema, was da natürlich dann auch gerade so ist, so dieses so Impfgegner und sowas. Also für mich ist ganz klar, Impfstoffe sind so ein Opfer ihres Erfolgs. Also sie sind so gut, dass wir vergessen haben, wie schlimm diese Krankheiten einfach waren. Und das ist irgendwie witzig, aber irgendwie auch voll traurig, weil im Prinzip, das wird Menschenleben kosten jetzt am Ende, diese Bewegung.
Dass es Leute gibt, die nicht mehr ihre Kinder
impfen. Ja, weil im Prinzip Krankheiten, die schon am Rande der Ausrottung waren, kommen jetzt zurück zu uns, weil wir halt eben quasi vergessen haben, dass sie so gefährlich waren. Und jetzt sieht man es ja auch im Fall von Corona, alle wollen einen Impfstoff und das ist ja auch richtig und das ist auch gut, weil wir jetzt merken, was passiert, wenn so eine Krankheit wütet wieder und jetzt sind wir froh, wenn wir einen Impfstoff hätten. genau. Ja.
Ist dieses Impfgegner-Thema wirklich, also ich habe das selber nicht so riesig wahrgenommen. Ja, ich habe das jetzt auch,
glaube ich, sehr...
Aber ist das eine große Sache?
Ja, dass Leute total. Wirklich also doch, vor allem in den USA. Also ich habe das jetzt sehr einseitig dargestellt. Ich will das ja auch mal ohne so eine krasse Wertung jetzt vielleicht, also es ist für mich schwierig, weil ich da eine klare Meinung zu habe, aber ich kann es ja nochmal so ein bisschen darstellen. Also es gibt eine Bewegung, halt eben diese Impfgegnerbewegung, das sind im Prinzip Menschen, die nicht, die quasi sagen, Impfen hat Nebenwirkungen für ihr Kind. Und ich sage jetzt nicht, dass Impfen keine Nebenwirkungen hat. Also auch Impfstoffe haben Nebenwirkungen, wie alles. Hm. Jedes Medikament kann Nebenwirkungen haben. Und wir müssen uns dann, diese Diskussion ist halt immer so, die Befürworter von Impfen argumentieren immer mit Statistiken und so, und die Impfgegner, das ist so ein Wirrwarr aus Bauchgefühl und Emotionen und auch teilweise Missinformationen. Das, zum Beispiel, es gab immer so eine berühmte Studie, die gezeigt hat, Autismus und Impfen hängen zusammen. Die wurde schon mehrfach widerlegt. Das war ein Paper, eine wissenschaftliche Arbeit, die das gesagt hat, und die wurde mehrfach widerlegt und es hält sich immer noch in den Köpfen der Menschen, dass Impfen ja Autismus hervorrufen kann. Impfen kann Nebenwirkungen haben, aber die schlimmsten Nebenwirkungen vom Impfen, vielleicht eine Hirnhautentzündung oder sowas, können mit moderner Medizin noch relativ gut behandelt werden. Die Folgen von einer Pockeninfektion oder selbst einer Maserninfektion, Polio, die sind definitiv um einiges schlimmer als die Folgen vom Impfen, genau. Ja.
Und das ist quasi das, was auch aktuell so ein bisschen erforscht wird bei dem Virus, der jetzt eben gerade umgeht und das, wo man eben versucht, okay, man versucht einen Impfstoff zu machen, aber ich habe jetzt auch schon gehört, wahrscheinlich kann es sein, dass wir dagegen schon von Natur aus immun sind, weil wie läuft das ab, muss ich mir das vorstellen, wenn ich einmal eine Krankheit überstanden habe, kann ich immun dagegen sein.
Ich glaube, wir müssen einmal über das Impfen generell dann so sprechen, den Mechanismus. Ja, total. Also genau, wie du sagst. Also im Prinzip, was wir uns beim Impfen zunutze machen, ist im Prinzip die Fähigkeit von unserem Immunsystem, sich zu erinnern an eine Infektion. Es ist im Prinzip so, wenn du erkrankst an einem viralen Infekt, nehmen wir jetzt mal das neue Coronavirus wieder als Beispiel, ja? Okay, wir haben noch keine Langzeitdaten dazu, aber zum Beispiel bei MERS wissen wir, Leute infizieren sich mit der Krankheit, mit dem Virus, und dann machen sie die Infektion durch, das Immunsystem bekämpft die Krankheit, und danach, was sie haben, ist im Prinzip Immunität, und das kommt daher, dass es manche Zellen nach diesem Angriff quasi zurückbleiben, sogenannte Memory Cells. Und diese Zellen bleiben in deinem Körper für eine gewisse Zeit, manchmal sogar dein Leben lang, und sind nur dazu da, um sich zu erinnern. Ja? Und irgendwann infizierst du dich wieder mit diesem Virus. Aber dann ist dein Immunsystem ready. Das weiß sofort, was Sache ist, macht sofort Antikörper.
Abgefahren.
Und du wirst nicht mal merken, dass du dich infiziert hast, weil du gar nicht krank wirst. Im Fall von Coronaviren ist es ja, also in MERS weiß man halt zum Beispiel diese Antikörper, neutralisierende Antikörper, nach einem Jahr oder zwei findet man die gar nicht mehr im Blut. Das heißt, du hast keine lebenslange Immunität. Wie es jetzt bei dem Novel Coronavirus ist, weiß man natürlich noch nicht. Mhm. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass so auch eine Immunität erfolgt, ist relativ wahrscheinlich. Genau, und beim Impfen machen wir uns eben genau diesen Prozess zunutze. Nur, dass wir im Prinzip, bevor du krank wirst, einmal dem Körper zeigen, was Sache ist. Und das eben, ein Impfstoff zum Beispiel, kann sein, dass du ein totes Virus in den Körper gibst. Mhm. Ja? Du gibst quasi dem Immunsystem was zum Trainieren und sagst so, das wird dann auch eine Immunantwort starten, aber eben gegen ein totes Virus, was dir nicht schaden kann. Und trotzdem bekommst du dann diese Gedächtnisfunktion, im Prinzip diese Immunisierung. Oft reicht das nicht. Also was man macht, ist, man injiziert lebende Erreger, das ist natürlich, irgendwie denkt man so, keine gute Idee. Aber das macht man im Labor, das nennt man Attenuieren. Man macht sie im Prinzip schwächer. Du machst wie so einen kleinen, schwachen Bruder von dem echten Virus oder Bakterium. Und das reicht dann aus, eben um dein Immunsystem zu trainieren. Und das macht eben Impfen. Genau, und das ist halt eben, das ist im Prinzip Impfen, das ist dieser Effekt. Und
In Bezug auf das, was jetzt gerade passiert, wenn man jetzt diesen Impfstoff sucht, das kann jetzt dauern. Das wird auch dauern. Und es kann es sein, dass quasi die Krankheit sich quasi von selber schon geklärt hat, bis dahin überhaupt, dass man das dann gar nicht mehr impfen muss?
Ja, das ist so ein bisschen die Frage. Also zum Beispiel jetzt aus China weiß man halt, dass die Fallzahlen zurückgehen. China berichtet nur aus Quarantänegebieten gerade. Also die Landbevölkerung, das ist dann wieder eine andere Geschichte. Und da ist eben so, was ist der Grund, warum jetzt die Fallzahlen in China zurückgehen? Also die chinesische Regierung wird sagen, ja, wegen unseren tollen drakonischen Mitteln. Ich jetzt als Immunologe würde eher sagen, okay, wir haben folgendes Szenario. Die meisten haben sich infiziert. Die meisten davon haben jetzt eine Immunität erlangt, weil sie die Krankheit durchgemacht haben, oder der Rest ist eben tot. Und das ist der Grund, warum jetzt in der Bevölkerung eben eine Immunisierung stattfindet. Das nennt man auch, selbst wenn nicht alle infiziert waren, reicht das schon. Das nennt man dann Herdenimmunität. Das ist im Prinzip, wenn ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung immun ist gegen die Infektion, dann schützt das auch die anderen. Weil du eben diese, das ging ja auch rum, so ein Bild von so Streichhölzern, die sich gegenseitig anzünden, und wenn du eins rausziehst, dann geht diese Kette nicht weiter. Und so ist das in einem Netz halt eben auch bei Herdenimmunität so ein bisschen zu veranschaulichen. Du verhinderst im Prinzip, dass die eine Person, die dann krank ist, überhaupt das Virus verteilen kann.
Okay.
Genau.
Ja. Okay, super interessant. Ja. Super interessant in der Hinsicht.
Mir ist gerade noch was eine Analogie zum Thema Impfen eingefallen, wegen diesem Impfgegner-Thema, ja, weil das wirklich ein sehr wichtiges Thema ist, weil wirklich Leute, klar, eine Nadel in sein Kind reinzurammen, wenn es offensichtlich gesund ist, da hat keiner Bock drauf. Aber das ist super, super wichtig. Und da wollte ich noch sagen, es ist so ein bisschen wie so ein Anschnallgurt beim Auto. Ja? Gibt es Unfälle, wo der Anschnallgurt den Autofahrer umgebracht hat? Ja, die gibt es auf jeden Fall. Würdest du dich trotzdem oder deine Kinder ins Auto setzen und nicht mehr anschnallen deswegen? Nein. Und so ist es auch beim Impfen. Und gerade dann, wenn dein Kind zum Beispiel geschwächt ist, immungeschwächt, und es nicht geimpft werden kann, dann solltest du gerade ein Befürworter vom Impfen sein, denn all die anderen, die sich impfen lassen, schützen auch dein Kind eben durch diese Herdenimmunität. Mhm. Das heißt, das ist im Prinzip, manche sagen, das ist so das Altruistischste, was du tun kannst, ist im Prinzip dich zu impfen, weil du auch alle anderen eben schützt. Ja. Das wollte ich nur nochmal so.
Okay, nee, mega, ich finde es ein mega wichtiges Thema so. Also mega wichtig, da auch ein klares Statement zu machen, ja, weil es super, super wichtig ist, um uns alle auch zu schützen und alle darauf einzugehen. Ihr da draußen habt jetzt die Möglichkeit oder hattet schon die Möglichkeit, auf Instagram Fragen an Andi zu stellen. Wir machen, ich würde sagen, eine klitzekleine Pause, in der werde ich einmal einen Blick drauf werfen, ob schon Fragen reingekommen sind und welche Fragen reingekommen sind. Und dann gibt es nochmal eine kleine zweite Hälfte, in der wir auf eure Fragen eingehen und dann uns auch langsam in den Abend verabschieden.
Jo.
Alles klar. Cool. Dann bis gleich. Mach's gut. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei mir zu Hause. Ich hoffe, euch geht es gut. Wir hatten eine klitzekleine kurze Pause und können jetzt auf... es gab viel Feedback, dass den Leuten die Folge gut gefällt bisher. Nicht so super viele Fragen einfach, aber ich gebe die Fragen, die durchgekommen sind, gebe ich einfach mal direkt weiter an dich. Genau. Die erste, die hier kommt, handelt vom Antibiotika-Problem zum Thema Resistenzen von Jonassen. Was ist das und was hältst du davon,
gefragt. Also ich frage, was das ist und ich dir... Also mega, mega Frage, also Thema, ist jetzt nicht direkt eine Frage, aber also ich würde sagen, das ist eins der größten Probleme, die wir so momentan haben, ist tatsächlich die Antibiotika-Resistenz. Du musst dir vorstellen, noch vor 100 Jahren war das eigentlich die Regel, dass man richtig, richtig krank wurde von Bakterien. Und dann haben wir im Prinzip eine Superwaffe gefunden, dass Penicillin, auch mehr durch Zufall, ist eigentlich eine witzige Story, aber ist ja egal.
Nee, aber
eingehen. Im Prinzip eine Zufalls, wie es oft in der Wissenschaft ist, so eine Zufalls, also divergieren wir ein bisschen vom Thema, aber es war eine Zufallsentdeckung im Prinzip. Es waren quasi so Bakterienplatten und da sollten Bakterien drauf wachsen und der Wissenschaftler ist dann quasi in den Urlaub gefahren oder so, keine Ahnung, und hat die stehen lassen und dann ist durchs Fenster eben ein Pilz auf dieser Platte gelandet und normalerweise hätte man gesagt, ach, das schmeiß ich jetzt alles weg, aber dieser tolle Wissenschaftler hat sich das dann genau angeguckt und hat gesehen, hey, um diesen Pilz herum hat sich wie so ein Hof gebildet, in dem keine Bakterien wachsen. Und dann war so, hey, vielleicht macht der Pilz ja irgendwas, was die Bakterien tötet. Und dadurch, dann ging es los und dann hat man eben Penicillin isoliert.
Krass.
Und das war das erste Antibiotikum. Und dann hat man seitdem immer mehr Antibiotika gefunden. Und das ist tatsächlich die Superwaffe. Ja, das war so die Story. Und
wann war das? Wann hat man das gefunden?
Das war so nach dem Zweiten Weltkrieg. Okay. Vor dem Zweiten Weltkrieg.
Irgendwann.
Auf jeden Fall so. Mitte des Jahrhunderts. Ja. Und dann haben wir es im Prinzip verkackt. Wir haben diese ganzen Antibiotika immer häufiger genommen, verwendet. Wir benutzen sie in der Tierhaltung, weil wir die Tiere nicht ordentlich halten. Die sind auf engstem Raum, schlechte Hygieneverhältnisse. Ja, und dann gibt man den Tieren eben Antibiotika quasi prophylaktisch, damit sie nicht krank werden, damit sie schön viel Fleisch machen und Milch geben und so. Genau, aber Bakterien sind, wie gesagt, Lebewesen und die machen auch eine Evolution durch in dem Sinn und die haben sich angepasst. Und viele Erreger, die wir heute haben, sind im Prinzip resistent geworden gegen diese Antibiotika. Mhm. Und jetzt vor kurzem gab es eins der letzten Antibiotika, das auch gar nicht, das ist so ein Last Resort Antibiotika im Prinzip. Wenn gar nichts mehr geht, gibt man das, weil das eben auch Leberschäden hervorruft und so. Genau, und Bakterien, die jetzt eben auch dagegen resistent geworden sind. Und ja, das ist, sind schlechte Nachrichten, denn.
Aber was heißt, die Bakterien sind resistent geworden? Heißt es das, also ist das dann für alle Leute, die diese Bakterien in sich haben, ist das eine Resistenz, die die Bakterien aufgebaut haben? Oder ich, weil ich viele Antibiotika durch Tiere konsumiere, die ich gegessen habe? Oder weil mir viele Antibiotika, also ist es für jeden Menschen einzeln? Oder sind es wirklich die Bakterien, die die Resistenz aufbauen? Das habe ich noch nicht
ganz verstanden. Genau, das sind die Bakterien, die die Resistenz aufbauen. Also jetzt nehmen wir mal so ein Beispiel. Du hast eine bakterielle Infektion in dir drin und du nimmst ein Antibiotikum. Ja. Und der Arzt sagt, du nimmst das 5 Tage. Du fühlst dich aber an Tag 3 schon wieder richtig gut und willst mit den Kumpels einen trinken gehen, weißt aber irgendwie, Antibiotika und trinken nicht so gut. Und du sagst dann, okay, nach Tag 3, hey, weißt du was, dann habe ich noch ein paar Tabletten übrig, mache ich einfach nicht. Viele der Bakterien sind abgetötet, du fühlst dich besser, aber ein paar von denen haben überlebt, weil sie nicht alle gestorben sind. Und das gibt denen eben dann den Raum, sich weiterzuentwickeln. Ein paar davon überleben auch diesen chemischen Angriff im Prinzip und entwickeln dann Methoden, um sich zu schützen beim nächsten Mal. Und das ist zum Beispiel, also es gibt voll viele verschiedene Mechanismen, wie sich Bakterien schützen. Zum Beispiel entwickeln die dann irgendwelche Pumpen. Die machen die dann in ihre Zellwand und pumpen im Prinzip die ganze Zeit das Antibiotikum wieder raus, bevor das irgendwie Schaden machen kann. Dann gibt es künstliche Ziele, die dann sowieso Decoys, die dann abgegeben werden von den Bakterien, wo dann das Antibiotikum dran bindet und dann nicht mehr das Bakterium töten kann. All solche Sachen gibt's. Und das führt dann eben zu einer Resistenz. Und diese Population, also diese paar Bakterien, die übrig bleiben, die fangen dann wieder an eben zu wachsen. Mhm. Und du machst dann den nächsten krank. Und der geht dann zum Arzt und der kriegt das gleiche Antibiotikum wie du am Anfang, aber das hilft nicht mehr. Und die wichtige, und dann muss man quasi hingehen und sagen, okay, dann nehmen wir jetzt ein zweites Antibiotikum. Was wir jetzt auch gelernt haben dann mit der Zeit ist, du gibst meistens nicht nur ein Antibiotikum, weil du weißt, eine Resistenz kann schnell passieren. Zum Beispiel im Fall von Tuberkulose, du gibst immer 4 Antibiotika, weil du weißt, hey, wenn hier eins nicht funktioniert, dann haben wir immer noch 3, die das platt machen. Und trotzdem haben sich Resistenzen entwickelt und man vermutet, dass in den nächsten 30 Jahren wir wahrscheinlich diesen Kampf verlieren werden, dass wir keine Antibiotika mehr haben, die helfen.
Und gibt es da irgendwas, was quasi in der Zukunft steht oder woran geforscht wird, wo wir sagen können, okay, wir haben jetzt Anti-Antibiotika oder irgendwas, was zumindest...
Super Antibiotika gegen super Bugs. also es gibt verschiedene Ansätze zu dem Thema, aber wie gesagt, das ist ein super wichtiges Thema, muss man ganz klar sagen. Erstmal, wir müssen unser Verhalten ändern. Es gibt Leute, die gehen mit einem grippalen Infekt zum Arzt und sagen, aber ich möchte mal ein Antibiotikum, weil es hat mir immer geholfen. Nein, Antibiotika wirken nicht gegen Viren. Da ist dann auch der Unterschied wieder wichtig. Die helfen nur gegen Bakterien und oft nur gegen spezielle. Das heißt, wenn der Arzt sagt, nee, ich gebe Ihnen kein Antibiotikum, dann ist das richtig. Das andere ist, dass wir sagen, okay, ich habe jetzt hier eine Infektion, aber vielleicht nehme ich mal kein Antibiotikum. Vielleicht haben wir auch nur mal eine bessere Tierhaltung, dass wir das nicht, das ist wirklich ein Großproblem. Das andere ist, zum Beispiel, was man machen kann, hier wieder ein Einsatz für Viren zum Beispiel. Das ist total interessant, weil ich habe mich noch gefragt vom Podcast, hey, es gibt auch gute Bakterien, so Bakterien im Darm, die brauchst du und es gibt auch gute Pilze natürlich und so, aber Viren, gibt es eigentlich gute Viren? schwierig. Also es gibt zum Beispiel diese Phagen, die wir auch eben gezeigt haben und die, was die können, ist, die können Bakterien töten. Und die töten die sehr, sehr speziell und die töten nicht dich. Und es gibt jetzt schon Forschung, wo man quasi einem Patienten diese Viren injiziert hat. Und die haben dann die Infektion gegen ein resistentes Bakterium gemacht. Und so hat man sich eben dann diese Viren zum Nutze gemacht, um eben resistente Bakterien zu töten, ja.
Okay, super, super spannendes Thema. Also man bekommt immer wieder was mit, wie schwierig das mit den Antibiotika ist. Und ich bin auch generell jemand, ich versuche eigentlich so wenig Medikamente wie möglich überhaupt zu konsumieren. So, ich verstehe natürlich auch die ganzen Zusammenhänge nicht immer, aber ich bin immer so, lieber sitze ich das aus, als irgendwas anderes zu machen dagegen irgendwie.
Und wirklich die Medikamente durchnehmen, wenn da steht, 5 Tage, ihr nehmt die 5 Tabletten, dann nehmt ihr auch wenn ihr euch an Tag 2 schon wieder gut fühlt, weil einfach ihr dann sicher geht, hey, alle sind tot. Da kann sich dann auch nichts mehr weiterentwickeln oder irgendwie resistent werden. Ja.
Ich würde mal an der Stelle eine eigene Frage von mir einwerfen. Mhm. Die ist wahrscheinlich viel zu umfassend und viel zu groß, die jetzt großartig zu behandeln. Aber sowas wie HIV.
Nein.
Daran wird ja so lange geforscht. Du hast ja auch selber dran geforscht. Und es ist super schwierig, da irgendwie überhaupt eine Heilung zu finden. Ist es möglich, dagegen eine Heilung zu finden? Ich habe mitbekommen, es gibt teilweise einzelne Fälle, wo Leute schon irgendwie geheilt worden sind davon. Aber warum dauert es so ewig lange und wie gehen wir damit um?
Also im speziellen Fall von HIV natürlich, das war ewig lang ein Todesurteil im Prinzip. Vielleicht nochmal kurz erklären, was bei HIV passiert. HIV ist auch ein Virus, das infiziert ganz spezielle Zellen im Körper, Immunzellen, T-Zellen, CD4-Zellen und die sind eben dafür auch da, dass dein Immunsystem funktioniert. Und was passiert ist, dass nach und nach all diese Zellen sterben und du plötzlich kein funktionierendes Immunsystem mehr hast. Das ist dann, wenn wir AIDS bekommen, hat
man auch schon mal gesagt. Das ist die Krankheit.
Das ist die Krankheit. Das ist dann nach ein paar Jahren oder es geht manchmal schneller, manchmal später, wo du dann wirklich dein Immunsystem nicht mehr funktioniert. Und da sieht man dann auch mal, was passiert, wenn das Immunsystem nicht mehr da ist. Dann die Leute kriegen Pilzinfektionen im Mund, die kriegen Krebs im Darm, die haben eine Sepsis. Also das ist dann wirklich
alles gleichzeitig,
wenn du kein Immunsystem mehr hast. So. Und bei HIV ist es jetzt so, wir haben inzwischen quasi eine antiretrovirale Therapie. Also quasi HIV-Viren sind Retroviren. Das hat damit zu tun, dass sie quasi ein spezielles Enzym haben, die reverse Transkriptase und das. Also es ist eine spezielle Art von Viren. Mhm. Und man hat eben dadurch, dass die diese Enzyme eben brauchen, um sich zu vermehren, hat man bestimmte Medikamente entwickelt, die da ansetzen können. Das heißt, wir haben inzwischen ganz gute antivirale Medikamente im HIV und die Leute können, ohne infektiös mehr zu sein, ein relativ normales Leben führen. Es gibt immer noch natürlich mehr Komplikationen im Alter und die Lebenserwartung ist definitiv immer noch nicht die von jemandem, der jetzt kein HIV hat. Aber die Lebensqualität ist viel besser geworden. So, aber eine Heilung schwierig, weil es eben bei diesen bei HIV der Fall ist, dass Zellen infiziert werden und quasi diese virale Information ist in den Zellen drin. Aber auch nicht nur in diesen CD4-Zellen, sondern auch in anderen Zellen, die sehr lange im Körper bleiben können. Ja. Und es reicht, wenn eine dieser Zellen übrig bleibt, dass das Virus wieder rauskommen kann, quasi ausbrechen kann immer wieder. Selbst wenn du die anderen Zellen irgendwie aus dem Körper, also platt machen würdest durch Strahlentherapie oder sowas. Genau, und da gibt es jetzt aber jetzt natürlich auch durch technischen Fortschritt eine neue Technologie, die CRISPR-Cas, haben bestimmt auch viele.
Gibt es ein gutes Kurzgesagt-Video zu.
Super, also kurz gesagt muss ich, Shoutout, bester Channel auch für mich, wirklich liebevoll und super fundiert und bester Channel für mich. Genau, da gibt es ein super Video zu CRISPR und da ist es eben auch so, dass es jetzt schon Experimente gab, wo man eben dann mit diesem CRISPR-System eben die virale, das genetische Material des Virus eben rausschneidet aus den Zellen und dadurch dann wirklich das Virus dann halt rausbekommt. Und das würde dann theoretisch eine Heilung bedeuten. Das ist aber, soweit ich weiß, noch nicht jetzt so weit, dass man das bei Patienten macht. Aber genau.
In der Theorie wäre das eine Möglichkeit.
In der Theorie ist das definitiv möglich und ich könnte mir auch vorstellen, dass es in der Zukunft das HIV dann heilbar sein könnte, ja. Mhm. Das ist möglich.
Okay, mega, mega interessant. Ja. Also das ist was mich auch immer fasziniert hat oder mich gefragt hat, warum sowas solche Ausmaße annimmt, warum sowas so lange dauert.
Ja, CRISPR ist die Zukunft, ja.
Ich bin sehr, sehr gespannt, was das. Also vor allem das kurz gesagt Video zu CRISPR kann ich jedem nur sehr ans Herz legen. Direkt nach dem Podcast mal auf YouTube springen und da mal reinschauen. Ich glaube, du hast mir das, Malte, du hast mir das doch neulich geschickt, oder? Ja, ich bin's. Du hast mir das vor 2 Wochen geschickt.
Ja, das ist sehr gut gemacht.
Ja, genau. Wir kommen zum Thema, wieder zum Thema Corona. Das beschäftigt auch die Leute, die diesen Podcast gerade live hören. Und da kommt jemand mit der Frage, Andi, meinst du, eine Ausgangssperre ist sinnvoll, um Corona zu bekämpfen? Kommt von Leon. Fragt das auf Instagram.
Ob sie sinnvoll ist, das zu bekämpfen? Ich denke, ja, es ist schwierig. Also ja, ich denke, das ist sehr sinnvoll. Ich fände es sinnvoller, wenn alle Leute so, wie wir das jetzt auch machen, hoffentlich alle zu Hause bleiben und man keine Ausgangssperre braucht. Also dass man nicht unbedingt ein Gesetz braucht. Das sollte eigentlich allen klar sein, dass wir die beschützen müssen, die am gefährdetsten sind, indem wir halt eben zu Hause bleiben, damit wir sie nicht krank machen. Sinnvoll, ja, weil eine ja, eine Pandemie entscheidet sich so, wie sie beginnt. Das ist wirklich, wenn man früh diese Maßnahmen einsetzt, dann kann man diesen Verlauf der ganzen Pandemie eben verlangsamen. Hm. Und hier ist halt, wie gesagt, der Grund wieder unser Gesundheitssystem. Wenn wir ganz schnell ganz viele Kranke haben, dann werden halt auch eben viele kommen, die quasi Hilfe im Krankenhaus benötigen, und dann ist der Platz für diese Menschen eben nicht da. Und dadurch müssen wir das Ganze verlangsamen, dass eben unser Gesundheitssystem nicht zusammenbricht und dass dann jeder halt eben auch die Hilfe bekommen kann, die er dann eben benötigt. Und deswegen macht so eine Ausgangssperre sicherlich Sinn, ob das jetzt irgendwie für eine Gesellschaft, was das bedeutet und was das dann auch für die Psyche allein schon, jetzt machen ja alle Homeoffice, alle rasten irgendwie aus, Tag 2 in der Quarantäne und man hat irgendwie das Internet, also ich habe das Internet schon zweimal durch, glaube ich. Nee, also das ist eine Sache, und das andere ist halt wirtschaftliche Aspekte. Ich meine jetzt alle Freiberufler, alle Musiker, ja, all die Sachen, das ist ja auch ein Teil von der Gesellschaft. Und ja, ich finde es wieder eine sehr schwere Frage. Allein jetzt also Epidemiologie, ja, auf jeden Fall macht das total Sinn.
Ja, ja. Auch von mir auf jeden Fall nochmal der Appell an alle da draußen. Ich glaube, viele Leute, die jetzt vielleicht nicht direkt hauptberufliche Künstler im Freundeskreis haben, von mir auf jeden Fall, wenn ihr irgendwo einen schmalen Taler übrig habt. Es geht jede Menge Sammelaktionen aktuell für Clubs und Events und Musiker und sonst was. Also da, wenn mal irgendwer irgendwas übrig hat, um solidarisch was für Leute zu spenden, alle, die gerade krass davon beeinflusst sind, so viele von euch, die selber hören, wahrscheinlich auch gerade so. Deswegen,
und behaltet eure Tickets. Gebt die nicht zurück. Ja,
ja, genau. Wenn ihr Konzerttickets oder sowas habt, versucht dann nicht das Geld zurückzubekommen, sondern lasst es einfach so. Ich glaube, das hilft vielen Leuten und es wird auf jeden Fall diesen ganzen Schaden nochmal krass eindämmen. Wir haben auch nochmal ein paar Fragen im Twitch-Chat. Da werde ich auch nochmal ganz kurz drauf eingehen. Genau. Da kommt die Frage, ist der Coronavirus auch durch Insekten, zum Beispiel Mücken, übertragbar? Fragt Packtech.
Wow. Mega Frage auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich bin kein Virologe und arbeite auch speziell nicht jetzt an SARS und solchen Viren. Ich glaube, dass man das nicht weiß. Man weiß auch noch nicht, ob Haustiere dieses Virus übertragen können. Es gibt einen Fall in Hongkong von einem Hund, der sich infiziert hat. Aber sonst weiß man noch nicht, ob Haustiere das übertragen können. Aber generell ist das eine super, super interessante Frage. Denn jetzt reist ja dieses Virus so durch die Welt, eben durch den Menschen. Und es kommt ja jetzt auch automatisch in Kontakt mit ganz vielen anderen Tieren. Und das nennt man eben Spillback. Quasi, dass wir das wieder, also wir können ja auch Tiere krank machen. Mm. Und was ist, wenn jetzt zum Beispiel eine Kuh das perfekte Reservoir für dieses Tier ist? Vor allem Fledermäuse. Fledermäuse haben halt diese ganzen, auch viele Coronaviren. Und in Fledermäusen, weil die so ein weirdes Immunsystem haben einfach, kann sich das Virus auch wieder verändern. Und kommt dann vielleicht wieder zurück zum Menschen. Also die Frage ist mega interessant. Aber ob das jetzt von Mücken übertragbar ist, wie jetzt Malaria oder sowas, ich denke jetzt nicht, aber man weiß es auch nicht.
Ja. Das ist auch ein super interessantes Thema. Da werde ich arbeite ja beim WWF Deutschland und da werde ich nächste Woche mit Wissenschaftlern darüber sprechen, weil es gibt gewisse Projekte, die werden jetzt nicht fortgesetzt, wo es eben um Menschenaffen geht, wo Menschen eben im Kontakt mit Menschenaffen sind und es werden jetzt auch Menschenaffen vor Menschen beschützt, weil wir eben sagen so, hey, Moment mal, was ist, wenn wir diesen Tieren das Virus bringen? Das
absolut,
hat ja nochmal ganz andere Probleme. Genau, dann keine direkte Frage. Es gibt ja drei Systeme zu Corona. Kurve flach, Welleninfektion und drittens Herdenimmunität. Wurden diese Systeme schon mal bei anderen Krankheiten eingesetzt?
Ja, ich glaube, worauf jetzt die Frage anspielt, ist halt eben dieses ganze Modeling von Infektionen. Und man hat sicherlich auch viel Erfahrung. Ich muss ganz ehrlich sagen, auf dem Thema bin ich total, totaler Lauch, ey. Also Epidemiologie, auch die ganze Statistik dazu. Also ja, ich glaube, dass man schon viel Erfahrung von Infektionskrankheiten hat. Es gibt einen Wert, den nennt man die Basal Reproductive Number, R0. Und das ist im Prinzip so ein bisschen wie quasi wie sich ein Virus in der Population verbreiten kann. Und das geht halt eben darum, dass zum Beispiel, wenn der Wert jetzt 1 wäre, das würde einfach heißen, also ein Mensch infiziert im Durchschnitt einen anderen Menschen und die Infektion hält sich in der Population. Mhm. Sobald der über 1 geht, werden sich immer mehr Leute infizieren. Jetzt bei Corona liegt er bei so 3, glaube ich. Mhm. Das heißt, eine Person im Durchschnitt infiziert 2,5 bis 3 andere.
Problematisch.
Und dadurch gibt es dann eben einen Ausbruch einer Epidemie. Und wenn der unter 1 geht, dann brennt sich die ganze Infektion eben aus von selber, weil eben immer weniger Leute krank werden. Und ich glaube, das beschreibt halt diese Kurve ganz generell. Und klar, die ist total beeinflusst davon. Gibt es Immunität in der Population schon? gibt es einen Impfstoff? Stehen die Menschen in Kontakt miteinander? Genau. Also ich kann jetzt nicht genau auf dieses, auf diese Kurven eingehen, aber genau, diese Szenarien gibt es alle. Und man hat sicherlich viel Erfahrung von Influenza zum Beispiel. Da haben wir auch eine Saisonalität und sowas. Also das kann man schon alles beobachten. Die Frage ist immer nur, wie ist es dieses Mal? Weil es ist ein neues Virus. Mhm. Und wir können natürlich, und es wird auch oft mit der Grippe verglichen, aber es ist teilweise hinkt der Beweis, also dieser Vergleich auch einfach.
Ja. Okay, mega interessant. Also ich finde es auch wahnsinnig coole Fragen, die gerade jetzt nochmal über den Chat reinkommen. Auch nochmal ganz kurz ein Lob, das muss man ja auch mal ganz kurz weiterleiten aus dem Chat. Keine Frage, aber mega Respekt vor Andi, dass er es so schafft, komplexe Sachverhalte so anschaulich zu erklären. Studiere das selber und weiß, wovon er redet. Aber das zu erklären, wenn Zuhörer keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben, Respekt. Auch von
ganz
mir,
ganz ehrlich, es für mich macht auch total Angst. Als du mich hier eingeladen hast, war ich einfach so, oh Gott. Nee, es ist, ja, wie gesagt, und es gibt keine dummen Fragen. Und ich merke auch nach 10 Jahren Studium, dass ich einfach nichts weiß. Also wirklich, das ist so. Und ich glaube, selbst wenn man Nobelpreisträger fragt, die sind dann oft so, ja, wir wissen einfach wenig. Und deswegen, ey, wenn ihr Fragen habt, immer fragen und ja.
Das ist auch, glaube ich, das, was die Wissenschaft ja so mit am meisten mitgibt. Dass sie ich bin kein Wissenschaftler und habe nie etwas Wissenschaftliches studiert, aber ich liebe wissenschaftliche Talks und Talkrunden oder das World Science Festival, gucke ich mir super viele Sachen immer an, weil ich so großer Fan von dieser Art und Weise zu denken bin, weil es so humble ist, so großen Respekt davor habe und das, finde ich, verkörperst du auch voll so in der Art und Weise, wie du dich ausdrückst. So, ich finde es mega. Dann kam jemand mit einer Frage rein, und zwar Relaxodrion, diese Usernames sind einfach so geil. Was sagst du zu den bereits bestehenden Medikamenten, die eventuell bei Covid-19 helfen können, wie zum Beispiel Malaria- und Ebola-Medikamente? Wieso helfen die auch und wie erfolgsversprechend sind die?
Ja, also da muss man sagen, das ist jetzt. Also ich wusste noch gar nichts von dem Ebola-Medikament. Ich weiß halt, dass es zum Beispiel Chloroquinolone, also das ist, glaube ich, sehr alte, also das ist schon sehr lange gibt, oder Azithromycin, das ist auch das Antibiotikum, glaube ich, dass die jetzt gerade benutzt werden, in der Hoffnung, dass die helfen. Mhm. Das muss man aber auch sagen, das ist ganz wichtig, dass erstmal, wenn ihr jetzt sowas habt, dass ihr euch das nicht selbst verschreibt. Also das will ich mal sagen, das muss euer Arzt dann auch machen. Und ich glaube, das ist alles noch total in den Kinderschuhen, weil wie gesagt, also der Stand letzte Woche war noch, wir haben kein Mittel, wir haben sicherlich Stoffe, die wir repurposen können, also die in anderen Infektionen helfen. Da ist nur ganz wichtig, uns fehlen halt einfach die Langzeitdaten. Wir wissen einfach noch nicht, ob das jetzt wirklich wirkt. Ich bin aber auch der Meinung, okay, wenn wir ein Medikament haben, was man einsetzen kann und wo man vielversprechende Erfolge sieht, dann sollte man auch relativ schnell gucken, ob das nicht einsetzbar ist. Speziell zu denen kann ich jetzt nichts sagen, aber man muss auf jeden Fall erstmal auf die Langzeitdaten warten, ja.
Okay. Also auch ein super, super komplexes Thema einfach.
So. Ja, mega. Und es wird viel getestet. Es wird jetzt auch der neue Impfstoff gegen Tuberkulose wird getestet, aber nicht auch bei Coronavirus. Vielleicht haben jetzt auch alle so ein bisschen ihren Shot so, ja, jetzt. Hey, wir hatten hier noch das Ding liegen. Ja, das hilft jetzt gegen Corona. Ja, wie gesagt, ey. Ja, macht ein Experiment.
Habt ihr schon mal Gras geraucht gegen Corona?
Ja. Vielleicht hilft das hier, ja. CBD.
Späti. Ab zum Späti, CBD.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Das hat er nicht gesagt. Rennt nicht zum Späti und holt euch nicht CBD jetzt, außer ihr braucht es. Wie ist deine Prognose bezüglich des Zeitraumes der nötigen sozialen Distanzierungen, etc.? Weil das RKI hat ja angedeutet, im schlimmsten Fall bis zu 2 Jahre. Hast du da irgendwie eine Ahnung oder eine Einschätzung oder sowas?
Ja, also was ich gerade halt so schwierig sehe, ist dadurch, dass wir das natürlich jetzt verlangsamen, eben durch unser Social Distancing, was auch richtig ist, denke ich, damit das Gesundheitssystem, wie gesagt, darauf klarkommt, ist aber, dass wir natürlich so auch die Immunisierung der Bevölkerung verlangsamen. Das heißt, das Ganze wird jetzt eher eine längere Kiste, wird es sowieso. Die Frage für mich, die ich habe, ist einfach nur, wie lange können wir sowas aufrechterhalten? Auch einfach als Wirtschaft, als Gesellschaft. Ja, super schwierige Frage. Ich habe keine Antwort und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich glaube auch, dass das Robert Koch oder zumindest Lothar Wieler hier, der hat es auch gesagt, die hatten nicht damit gerechnet, dass es so ein Ausmaß hat. Ob es jetzt 2 Jahre so sein wird, ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ja, wer weiß das?
Okay. Also das ist wirklich auch, also das ist ja gerade die große Problematik der ganzen Einschätzung. Wir sind so jung in dieser Situation, da jetzt irgendwie so eine krasse Voraussetzung.
Aber die Fragen sind definitiv
wichtige Fragen.
Und, Genau, also ja.
Ja, Akrira schreibt, du hast ja schon HIV und Tuberkulose geforscht. Hast du da mit deinem Team oder da schon irgendwie kleine Erfolge verbuchen können in dieser Erforschung? Oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, Erfolge sind immer relativ. Also in der Forschung ist wirklich alles, ist, wie ihr auch merkt, es dauert lange. Ne? Es ist nicht, dass man auf Knopfdruck. Es gibt natürlich immer so bahnbrechende Sachen, die dann plötzlich kommen, neue Techniken und so. Aber sonst dauert es immer recht lange. Und es ist so ein bisschen wie das kleine Zahnrädchen im großen Uhrwerk. Also natürlich haben wir in meiner Gruppe auch wichtige Informationen gefunden. Zum Beispiel jetzt bei HIV war es eben so, es gab noch keinen Beweis dafür, also keinen absoluten Beweis, dass eben die Zellen im Darm, also HIV ist eigentlich eine Darminfektion tatsächlich, weil viele von diesen Immunzellen eben im Darm zu Hause sind. Und im Blut gehen die Zahlen so langsam, eben fallen die. Also wenn das Virus dich infiziert und du dann AIDS bekommst, das ist auch ein guter Prädiktor. Aber im Darm sind sie relativ schnell komplett weg. Und es gab immer noch so dieses, hey, behandelt man sofort oder behandelt man erst später? Weil früher waren die HIV-Medikamente auch extrem. Also die musst du sie alle paar Stunden nehmen. Du hast im Prinzip einen Riesen so wie so ein, wie so eine Thermoskanne mit dir rumgeschleppt, weil du die halt kühlen musstest. Und das macht natürlich auch viel mit dir. Sag mal, du triffst dich mit deinen Freunden. Warum hat der jetzt immer so ein Ding dabei oder so? Also nee, die waren halt auch schädlich für die Organe und so. Deswegen hat man sich gefragt, hey, reicht das, wenn wir die später geben? Und wir haben im Prinzip gefunden, dass nein, was im Darm fehlt, ist weg. Das heißt, man sollte früh mit der Therapie beginnen. Und ja, das klingt jetzt natürlich auch irgendwie voll trivial. Natürlich nehme ich sofort meine Medikamente, aber nee, viele Leute denken sich, nee, mir geht's doch noch gut, warum soll ich Medikamente nehmen? Das nehme ich in 10 Jahren, wenn ich dann, wenn es mir dann wirklich schlecht geht. Genau, das war das eine. Und da haben wir dann im Prinzip gezeigt, nee, sofort behandeln, damit man das rettet, was da ist. Ja. Und das andere war jetzt in meiner Doktorarbeit im Prinzip, war es so ein bisschen, es ging auch um Multiresistenz und was man da tun kann. Und da haben wir eben so die ersten Grundlagen geschaffen, dass man im Prinzip einen speziellen Rezeptor in einer Zelle noch mit angreifen kann, während man quasi eine Therapie gibt und das eventuell dabei helfen kann, eben die Infektion schneller zu bekämpfen. Das ist aber eben Grundlagenforschung und das wird sich in den nächsten Jahren dann zeigen, ob man daraus wirklich eine Therapie machen kann. Ja, aber das ist wieder dieses, hey, die Antibiotika wirken nicht mehr so gut, also müssen wir jetzt irgendwas im Körper finden, was irgendwie hilft noch dabei, dass die Bakterien zu bekämpfen.
Ja, ja. Okay. Dann kam noch eine Frage rein, die sich, ich glaube, das ist so ein bisschen ein grundsätzliches Problem, was uns allen wahrscheinlich ab und zu auch mal begegnen könnte. Wie soll man mit Menschen umgehen, die das Ganze noch nicht wirklich ernst nehmen? Also ich glaube, das ist jetzt wieder auf den Coronavirus bezogen, ja, und sich, ja, eher alternativer Quellen bedienen. Hast du da eine Ahnung, wie man mit Leuten
umgeht? Homöopathie? auch ein gutes Thema, können wir stundenlang reden. Ja, also klärt auf. Ich finde immer, geht offen auf Menschen zu. Wie gesagt, also dass Menschen Angst haben, dass Menschen das Netteste, was du gerade tun kannst, ist eigentlich das, was sich nicht nett anfühlt, nämlich Leute nicht umarmen, nicht die Hand zu geben und sowas. Das ist so counterintuitive so ein bisschen so. Das ist nicht das, was man denkt, was nett ist, aber das ist gerade das Beste, was du tun kannst. Und ich glaube, einfach den Leuten zu irgendwie das cool zu machen, dass man irgendwie rafft, so, hey, es ist eigentlich cool, jetzt zu Hause zu sein und das irgendwie durchzuziehen, Abstand zu halten und so. Also wirklich aufklären, den Leuten klar machen, das ist wichtig und, ja. War das die Frage?
Ja, also generell, also ich glaube, da ging es noch so ein bisschen darum, was passiert, wenn Leute das nicht ernst nehmen. Also ich glaube, das ist eine grundsätzliche Frage, die in vielen Bereichen immer ein Problem ist, wenn jemand an gewisse Sachen nicht glaubt, die Wissenschaft schon irgendwie. Hattest du manchmal so Momente, wo du damit Leuten begegnet bist oder eine eigene Art und Weise, damit umzugehen, wenn du, weiß ich nicht, gewisse Dummheit auch im Internet mal findest oder sowas und dir denkst, ja, meine total. Güte?
Ständig. Also das ist zum Beispiel jetzt die ganze Impfgegner-Sache, das ist halt, wo, auf welcher Ebene man diskutiert. Jetzt bei Corona habe ich eher das Gefühl, die Leute verstehen das schon. Das ist aber irgendwie blanker Egoismus teilweise. Es ist halt so ein bisschen so, ich find's auch voll scheiße, dass die Abi-Feier nicht laufen kann und irgendwie so, aber ja, das ist halt gerade eben die Zeit, in der wir leben und so, und jetzt haben wir die Chance, was zu tun, und dann muss man sich eben es ist super schwer, mit Leuten zu diskutieren, die bewusst halt irgendwie verstellen oder nicht daran glauben, dass das funktioniert und so. Und ich habe auch immer das Gefühl, diese Diskussionen sind extrem frustrierend für jeden, der irgendwie so, du kannst da richtig viel Energie verlieren, und das ist, ja, es ist trotzdem wichtig, solche Diskussionen zu führen, glaube ich. Mhm. Aber man muss immer, ja.
Okay, wir haben noch eine letzte Frage aus dem Twitch-Chat, die wir hier dran nehmen, bis wir dann das Gespräch beenden. Und zwar von Devil Camoon, der fragt zu Turboviren.
Turboviren.
Ich weiß nicht, ob das irgendwann heute gekommen ist. Ist das ein Begriff, der dir ein Begriff ist?
Ich habe es noch nicht gehört, aber wie gesagt, ich bin auch kein Virologe.
Er hat nur gefragt, wie genau funktioniert das mit den Turboviren?
Ja, vielleicht sind das Viren, die sich schnell mutieren. Also gibt's auch. Also es gibt zum Beispiel, das ist der Grund, warum wir jedes Jahr eine neue Influenza, also eine Grippe-Impfstoff haben, weil dieses Virus eben im Prinzip sich rasant mutiert. Im Prinzip macht es extrem viele Fehler in seiner Replikation. Also wir Menschen machen das nicht, weil das dann meistens dazu führt, dass wir schwerste Behinderungen haben oder eben letal, also dass wir tot sind. Aber diese Viren machen das eben und dadurch, ja, die laufen quasi immer davon. Die laufen dem Impfstoff immer wieder davon. Vielleicht sind das ja Turboviren, also die sich turbomäßig schnell entwickeln. Ich weiß es nicht.
Weiß ich auch nicht, leider nicht in dem Fall. Ich hoffe, wir konnten dir ein wenig mit dieser Frage oder mit dieser Antwort auch ein wenig
zugutekommen.
Wir werden es definitiv nochmal tiefer erforschen. Andi, es war eine tolle Folge. Es hat mir voll Spaß gemacht, dass du da warst und wir dieses Thema ansprechen konnten. Ich finde, es hat super gut funktioniert. Ich weiß nicht, wie dein eigenes Gefühl war, aber ich fand eigentlich alles von den Sachen, die du aufgezeigt hast und erklärt hast, da ich habe mega viel verstanden und mega viel gelernt.
Doch, mir hat es auch super viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, schreibt Niklas, schreibt mir, wenn ihr Fragen habt. Und ich versuche das dann nochmal anders zu erklären.
Ihr könnt Andi auf jeden Fall auf Instagram erreichen unter dem Username pipette_boy. Pipette-Boy. Ja,
genau.
Wenn ihr auf Twitch seid, dann habt ihr wie immer jetzt die luxuriöse Situation, dass ihr einfach nur unter dem Stream auf dieses Panel klicken müsst, wo ihr Andis Gesicht seht. Da werdet ihr dann direkt auf den Instagram-Account verlinkt. Andi, wie sieht's bei dir in naher Zukunft aus? Was passiert? Ich glaube, du fängst jetzt sogar tatsächlich bald beim Robert-Koch-Institut an, richtig?
Ja, übernächste Woche fange ich beim Robert-Koch-Institut.
Was für eine Zeit, um beim Robert-Koch-Institut anzufangen.
Mir wurde schon, die neue Arbeitskollegin hat mir schon erzählt, dass wir das nächste halbe Jahr nur noch Covid testen werden und genau, ja, da freue ich mich schon drauf.
Das heißt, du wirst tatsächlich auch genau mit dem Coronavirus ab sofort beruflich mehr zu tun haben.
Ja, die Diagnostik, genau. Ja.
Okay, Wahnsinn. Das wird sehr, sehr interessant. Vielleicht sehen wir uns ja innerhalb der nächsten Monate nochmal hier in diesem
sehr,
Podcast
sehr gern.
Wieder,
wenn
du,
gern, ja.
wenn du durchgeschlagen bist und die Erkenntnis errungen hast.
Corona-Veteran.
Die Corona-Veteran. Genau. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für den Podcast. Hat mir sehr gut gefallen. Ihr da draußen, wir beim BMZ-Podcast, wir fahren die Ausgaben hoch. Wir machen jetzt nicht nur sonntags immer eine, sondern schieben jetzt noch den Mittwoch rein, weil ich weiß, wir alle sind in Quarantäne und brauchen dringend mehr Content. Und deswegen gibt es Mittwochabend das erste Mal bereits eine Midweek-Folge vom BMZ-Podcast mit Nikolai Binner, einem Stand-Up-Comedian, der jetzt auch gerade in dieser Zeit leider keine Auftritte fahren kann. Und mit dem, ich weiß noch gar nicht, worüber wir reden. Ich glaube, wir reden über Ego, weil ich kenne wenige Menschen, die ein so beeindruckendes Ego wie Nikolai Binner haben. Ich freue mich schon sehr darauf. Okay, gut. Wir sind damit durch für die heutige Folge und ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Wascht euch die Hände und bleibt zu Hause. Bis dann. Tschüss.